Hallo Leute, bevor wir mit dem üblichen Quatsch beginnen, eine etwas ernste Sache. Ich behaupte mal, die meisten von euch haben es mitbekommen. Diese Woche ist der Nachwuchsspieler Newton Opoku-Mensah von Fortuna Düsseldorf bei einem Badeunfall tödlich verunglückt. Und auch wir wollen natürlich seinen Angehörigen, seiner Familie, seinen Freunden, ja, der ganzen Fortuna-Familie unsere Trauer an dieser Stelle auch ausdrücken. Das ist eine ganz furchtbare Sache und wir hoffen, dass alle das gut überstehen können. Es wurde zum Zwecke für die Angehörigen ein Spendenkonto eingerichtet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr damit die Familie neben der Unterstützung, die auch Fortuna Düsseldorf zugesagt hat, ein bisschen unterstützen, wenn ihr mögt. Andi, hast du die
Genau.
Angaben?
Genau, das Konto wurde eingerichtet bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Der Kontoinhaber ist die Fortuna aus Düsseldorf. Die IBAN ist die DE16 3005 0110 00670231143 und der BIC Code ist DUSSDEDD. Verwendungszweck Newton Opoku-Mensah. Und ja, ansonsten, wenn das jetzt zu schnell ging, auf den verschiedenen Social-Kanälen der Fortuna wurde das auch bereits veröffentlicht. Da könnt ihr es auch sonst abschreiben. Ja, und dann.
Genau, und auf der Website. Ja, wie gesagt, nochmal in tiefster Trauer sind wir da mit allen Angehörigen vereint. Und ja, wir hoffen, dass alle unter diesen gegebenen Umständen das gut überstehen können. Und ja, dann fangen wir auch, wenn es jetzt ein sehr ernster Beginn war, mit unserer neuen Folge an. Los geht's.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten und mit mir bei dieser 48. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als
der Andi, der keine Zuschreibung mehr bekommt ab dieser neuen Saison. Also wie ihr seht, ein paar Dinge ändern sich, ein paar Dinge bleiben gleich. Thorsten und ich sind weiterhin für euch bei den Spielen der Fortuna, aber ein paar Dinge werden sich verändern.
Es gibt keine Unwörter mehr.
Genau.
Ich habe alle gebraucht.
Alle Unwörter sind aufgebraucht von Thorsten. Ich begrüße euch auch zu dieser 48. Folge. Noch zwei Folgen bis zum großen, großen Jubiläum, an dem vermutlich nichts passieren wird, aber
Weil wir in Dresden sind.
genau, das ist, das reicht.
Ja, die Tatsache, in Dresden sein zu dürfen.
Wo ich noch nie war.
Wo du, ach so, auch in der gesamten Stadt, und
nee,
also Stadion weiß ich.
Nee, ich war noch nie in der gesamten Stadt Dresden.
Okay. Ja, nee, das habe ich dir voraus und das Stadion ja sogar auch. Für mich ist das allerdings das Spannende, dass ich das Stadion in seinem alten Rudolf-Habrich-Stadionszustand erlebt habe. Und die neue Variante heißt die immer noch Glücksgas-Arena. Ich hoffe
ich
nicht.
Weiß,
Ich hoffe nicht.
heißt die so?
Ja, die hieß mal so.
Die hieß mal so, ja.
Nein, heißt sie, glaube ich, nicht mehr. Im neuen Zustand zu erleben. Aber das ist erst in 2 Wochen. Wir sind gerade frisch zurück aus Darmstadt. Und bevor wir über dieses Spiel reden, hast du bestimmt eine Widmung für uns.
Ja, wir haben ja in der vergangenen Season unseres Podcasts sind wir hingegangen und haben die Widmungen anhand der Folgennummern gemacht und da uns da aber irgendwann die Ideen ausgehen, wie viel, also ab, ich glaube die 48 gab es auch schon nicht mehr, haben wir uns Folgendes überlegt, wir ziehen einfach Quersummen, damit wir das Spielchen quasi unendlich weitermachen können. Und die aktuelle Quersumme der Folge 48 ist dann ja gerechnet die Nummer 12 und eine der diversen Nummer 12, die wir bei der Fortuna hatten, war ein Mittelfeldspieler, der für die Fortuna 81 Spiele gemacht hat.
Puh.
In der Bundesliga und zweiten Liga, zu Zeiten, als wir beide anfingen, zur Fortuna zu gehen.
Der Nummer 12.
Ja, er hatte später auch mal die Nummer 2, wenn dir das weiterhilft.
Mittelfeld.
Ja. Und,
puh.
Also er steht hier als rechtes Mittelfeld.
War das Mike Riedpeach?
Nee, er heißt ähnlich wie ich, nicht Andreas, aber André.
Winkholz.
Richtig, es ist André Winkholz, den wir heute mal hier in den, ins Schaufenster stellen wollen.
Ja, er war zwischenzeitlich in der ersten Liga und terroristisch sogar Kapitän der Fortuna, wenn ich mich richtig erinnere. Also 95, 96 und 96, 97 war er da auch noch da? Ich bin mir nicht
sicher. Er war zwei Saisons da. Er hat erste und zweite Liga mit uns gespielt.
Ja, ah ja, dann war er zwei Saisons da, genau. Dann hat er nach 95, 96 seine Karriere beendet. Lange Jahre in Gladbach gewesen und dann bei Fortuna. Ich gebe zu, ich war nie der größte Fan von ihm. Ich fand ihn gar nicht so toll. Also für, vor allem mein jugendliches Ich hat immer überlegt, naja, aber als Kapitän muss er da nicht leistungsmäßig ganz vorne vorangehen. Also eine Diskussion, die vielleicht auch beim heutigen Kapitän gelegentlich mal aufkommt. Und damals war er für mich halt so einer von vielen Spielern, aber eben nicht so Kapitänsmaterial.
Ja, und er hat übrigens auch für die Hertha noch fast 100 Spiele gespielt und Alemannia Aachen auch 54 Spiele. Also hat eine Menge, 383 Pflichtspiele stehen hier zu Buche.
Er war auf jeden Fall eine wichtige Figur beim Aufstieg in die erste Liga, 94, 95 glaube ich. Und dann zumindest im ersten Bundesliga-Jahr, was ja auch mit dem Klassenerhalt damals endete, da war er auch gut. Aber es fällt, wie du sagst, ne, genauso in meine Anfangszeit. Und die jungen Hüpfer, die hier zuhören, die werden André Winkholz vermutlich gar nicht mehr kennen.
Karriereende 1.7.99. Also ist, ja, da sind schon ein paar Jährchen vergangen seither.
Da hat er danach dann vermutlich noch so ein bisschen was getrieben. Ja, so viel zu André Winkholz. Das war sehr schön. Haben wir Stallpässe nicht so wirklich, ne?
Nee, haben wir nicht bekommen. Also es lohnt nicht Sommerpause.
Genau, also vielleicht müssen wir auch wieder ein bisschen die Werbetrommel rühren. Wir haben ja auch später eine, ja, Rubrik würde ich es noch nicht nennen, aber eine neue Sache bei den Spielberichten, die vielleicht Diskussionen hervorruft.
Schauen wir mal.
Das wollen wir jetzt noch nicht verraten, was da kommt. Es sei denn, ihr guckt jetzt einfach in den Kapitelmarken vorweg. Das ist aber Fudeln, schummeln.
Wer das macht, das sehen wir bei Spotify, wer ja, das springt.
Der wird gesperrt und der Account wird gelöscht oder an andere Menschen gegeben.
An die Stasi gemeldet.
Ja, oder an den russischen Geheimdienst. Aber vielleicht ein guter Zeitpunkt, um etwas Werbung für unsere Social-Media-Kanäle zu machen.
Andi! Derer es ja so viele gibt.
Es werden immer mehr. Wir haben eine neue Sache, die kommt am Schluss.
Genau, also wir haben natürlich Instagram.
Wie heißt denn der Hände? Das ist jetzt Test für Andi, er ist nicht vorbereitet.
Ja,
er sitzt Instagram mir gegenüber in meinem Wohnzimmer und muss mir jetzt
und
sagen...
Und fängt an zu schwitzen.
Ja, weil wir natürlich auch Fenster und Türen geschlossen haben, damit keine Geräusche von meinen militanten Nachbarn durchdringen.
Also der Insta-Handle wird wahrscheinlich Gebrabbel rot-weiß sein, würde ich behaupten.
Ich glaube, er ist Gebrabbel RW.
Du weißt es selber nicht.
Ne, warum auch? Ich muss den ja nicht anwählen, der ist ja bei mir installiert.
Man würde uns aber finden. Also wer uns.
Also entweder Gebrabbel RW oder Gebrabbel Rot-Weiß. Ich habe jetzt auch keine Lust nachzugucken. Ist auch viel lustiger,
so,
ohne
nachzugucken. Dann sind wir bei X.
Ja.
Würde ich behaupten, mit dem gleichen Handle.
Ja, also da sind wir ziemlich sicher Gebrabbel RW. Das wollte ich kurz halten, ja, nicht so lang machen.
Dann haben wir einen Threads-Account, der dürfte genauso heißen
wie der
Instagram. Von Instagram.
Das ist halt das Meta-Ding und genau. Facebook auch.
Und Facebook auch, ja.
Da findet man uns auch. Aber Facebook ist halt wie bei allen eigentlich nur noch ein Nebenprodukt. Das wird halt mit befüllt, wenn man einen Instagram-Post macht.
YouTube. Wir haben einen YouTube-Account.
Ja, der ist aber vielleicht noch spannend, den machen wir gleich.
Ja.
Vorher gibt es noch.
Achso, wir haben noch Blue Sky.
Blue Sky das gibt es. Da ist die meiste Aktivität.
Der wahrscheinlich wichtigste Account, den wir haben.
Ja, genau. Da haben wir irgendwie ein oder zwei User. Aber liebe Grüße an die Blue Sky User, die immer die Beiträge liken. Also danke dafür.
Ich finde es nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, Andi, du hast keinen, ne? Du bist gar nicht
bei Blue Sky. Ich habe, glaube ich, keinen Blue Sky Account, ne. Was wir noch nicht haben, ist weiterhin TikTok und Snapchat. Da sperrt sich Thorsten in seiner Boomerhaftigkeit gegen. Vielleicht mache ich mal den
lieber Andi.
Off-Label-Account.
Wenn ich jetzt hier auf unsere Geburtsjahre eingehe und die offiziellen Einstufungen von Boomer und Generation X, dann würde ich jetzt sagen, der jetzt nicht zwei Wochen vor seinem Geburtstag steht, ich komme da ganz gut weg. Aber was dich betrifft und die Boomer, schwierig,
Nee. Ich bin, glaube ich, auch noch offiziell.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die Grenze ist genau zwischen unseren Jahreszahlen.
Ich werde es überprüfen.
Überprüfe das mal.
Nachliefern.
Ja. Ist geil, wenn sich zwei Wannabe oder not wannabe Boomer über, ob sie Boomer sind, unterhalten.
Okay,
Wir sind aber jung geblieben. Wir benutzen auch Begriffe wie Tellerhorns und
Cringe.
Und
nein, Pascal, ich glaube nicht.
Ja, ist irgendwie so.
Oh, ne, das habe ich von meinem Sohn gelernt.
Nein, Pascal, ich glaube nicht.
Kennst du das nicht?
Nee, kenn ich nicht.
Guck's mal nach.
Okay.
Nicht jetzt.
Sehr, sehr, sehr gut. Das ist besonders gut für die Hörerschaft.
Also, wenn ihr das Stelle. Meme Nein, Pascal, ich glaube nicht kennt, dann googelt es einfach mal und habt etwa 8 Sekunden Freude daran.
Ist jetzt aber nicht sowas wie Two Girls, One Cup.
Nein,
üble Falle jetzt gerade gerate und jetzt kein Auge zutue diese Nacht.
Nein, das ist was.
Das ist
was,
für mein Gemüt verkraftbar.
Ist legit, ja.
Ist okay, ist legit, ja gut.
Ja.
Sounds legit. Very well. Well, Gudrun. Und dann haben wir einen neuen Kanal.
Der heißt aber ein bisschen anders.
Ja, aus gutem Grund, denn wir haben jetzt einen Twitch-Kanal.
Ja, und bei Twitch wird ja weniger gebrabbelt, sondern vielmehr gedaddelt.
Ja, heutzutage schon, ne? Da sitzt man in Pools, im Bikini, was wir jetzt...
Also bitte.
Vielleicht gleich mal Beruhigung hier an alle Seiten. Das tun wir nicht, ja? Also kein Pool,
noch
keine
nicht.
Bikinis. Ja, also noch sind wir nicht verzweifelt genug. Aber es gibt da gewisse Ausgeburten bei Twitch. Aber was wir tun, ist, sagen wir mal, das Kernthema von Twitch. Das befüllen wir. Wir spielen unter dem Label Gedaddel Rot-Weiß. Haben wir jetzt schon 2 Fortuna-Partien vorgespielt. Nämlich einmal von mir, das war mehr so ein technischer Test, das Ipswich-Match. Und letzten Donnerstag sind Anni und ich online gegeneinander angetreten mit der Partie Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf.
Andi, das sah als, lange sehr gut aus für mich.
Andi als Darmstadt, Fortuna gesteuert von mir. Andi, wie lief es? Nein, also, das sollen die Leute selbst
genau, herausfinden. Genau, das guckt ihr euch mal an und dann könnt ihr auch mal selber entscheiden, ob gewisse Pfiffe berechtigt waren oder nicht.
So, möglicherweise gibt es Elfmeterentscheidungen, die nicht vom VAR überprüft wurden. Ja.
Und auch nicht nochmal gezeigt wurden, weil sie so absurd waren.
Genau, aber also... Es ist jetzt nicht geplant, dass wir jetzt die neuen Twitcher hier werden. Wir machen Paxi 95 nicht Konkurrenz. Das ist nicht unser Plan. Aber wir fanden die Idee Gedaddel Rot-Weiß auf jeden Fall ganz nett. Und wir können verkünden, theoretisch ist zumindest ein Konkurrenzduell mit einem gegnerischen Verein diese Saison bereits geplant und eingetütet. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis das stattfindet. Naja, und die Idee ist jetzt, also mal lose, wir können es jetzt noch nicht versprechen, aber die Idee ist immer so, mein Wunsch zumindest, der jetzt nicht so Frau und Kind hat, die den persönlichen Plan bestimmen, dass man vielleicht Donnerstag so um 19.30 Uhr sich immer für so ein Vorspiel auf Twitch einfindet. Und das könnt ihr euch aber auch ein paar Tage später auf dem Kanal immer noch angucken. Geht also auf Twitch, sucht nach Gedaddel Rot-Weiß, nicht Gebrabbel-Rot-Weiß, sondern Gedaddel-Rot-Weiß. Da findet ihr auch noch unser Duell. Und ja, wir wollten eigentlich Koop spielen, ne? Wir sind ja ziemlich beste Freunde quasi. Ne? Der Andi sitzt ja auch seit einiger Zeit im Rollstuhl. Okay, ich entschuldige mich für diesen sehr schwachen Witz. Boomer und so, ihr wisst. Na, auf jeden Fall, wir wollen gerne Koop spielen, haben dann aber festgestellt, dass man bei EA Sports FC scheinbar nicht gegen den Computer Koop online spielen kann, sondern nur auf der Couch. Also wir müssten uns dafür theoretisch immer bei einem von uns einfinden, was jetzt doch sehr aufwendig wäre, weil wir nicht in derselben Stadt leben.
Das wäre dann tatsächlich
etwas
sehr aufwendig. Ja, dann würde ich auf jeden Fall Ärger bekommen.
Aber wir sind offen für ein anderes Koop-Pärchen, das sich bereit erklärt, dann zum Beispiel die Rolle des Karlsruher SCs beim nächsten Mal zu übernehmen. Also solltet ihr Interesse haben, dann meldet euch. Denn wie ihr an den Videos sehen könnt, wir sind gar nicht mal so gut.
Genau, schreibt an kontakt@gebrabbelrotweiß.de oder einen der vielen vorab genannten Social Media Accounts.
Ja, das ist auch der letzte, der noch fehlte, nämlich unsere E-Mail-Adresse.
Genau. Achso, ja, YouTube aber auch.
Ach genau, das wollte ich nämlich noch in diesem Zusammenhang erwähnen. Es gibt unseren YouTube-Kanal, der heißt auch einfach Gebrabbelrotweiß. Und auf dem laden wir nämlich auch die Spielvideos neuerdings hoch. Da findet ihr nicht nur Podcast-Folgen, sondern ihr findet auch die jeweiligen Partien, die wir bisher gespielt haben. Bei Twitch verschwinden die nämlich nach 7 Tagen.
Echt?
Ja, echt. Ach,
ganz guck mal, echt. Da siehst du, wie doll ich bei Twitch zu Hause bin.
Ja, das kommt jetzt alles noch.
Das wird ganz groß.
Genau. So, Achtung, Übergang. Wer auch verschwunden ist, das ist Yannick Engelhardt.
Zumindest
Genau.
Aus meinem Herzen ist er verschwunden.
Wir haben mit ihm gebrochen. Ja, es war ja letzte Woche noch offen und ich denke, alle haben es mitbekommen. Er hat die Fortuna Richtung Como verlassen und letztendlich lief es so, wie wir vermutet haben. Es gibt diese 8 Millionen Ablöse, ein unanständiger Beitrag. Es wird wohl zwischen 30% und 40% an den SC Freiburg bezahlt. Mhm. Also das sind so rund 3 Millionen in etwa. Und theoretisch bekämen wir nochmal Nachschlag unter bestimmten Bedingungen. Man sagt so rund 1 Million. Ja, und jetzt haben wir einen Mittelfeldspieler. Weniger über das Pro und Contra haben wir letzte Woche schon gesprochen. Da könnt ihr in die Folge nochmal reinhören. Was man aber vielleicht jetzt noch neu erwähnen kann, gab auch ein Gespräch mit Klaus Allofs. Da hat er angedeutet, dass man eben auch, und das haben wir eigentlich schon vermutet und auch so gesehen, dass man nicht unbedingt damit plant, jetzt noch einen Ersatz für Engelhardt zu holen, weil man ja auch zum Beispiel einen Bamba verpflichtet hat für die neue Saison. Aber eben auch, dass es den Plan gibt, worüber wir auch schon gesprochen haben, vielleicht doch mit Outer Nacker, also ein bisschen von diesem Geld und alles wird, ihr kennt das bei Fortuna sowieso nicht, zur Verfügung stehen, ein bisschen dieses Geldes für diese Vertragsverlängerung zumindest zu versuchen einzusetzen und Tanaka davon zu überzeugen. Fänden wir alles super, ist wahrscheinlich nicht sehr realistisch, muss man sagen.
Ja, überraschen, ne?
Wenn ich das heutige Spiel schon wieder sehe, dann frage ich mich, wieso dieser Spieler in der zweiten Liga spielt. Aber okay, das soll nicht unser Problem sein, das soll unsere Freude sein. Aber dazu später ein bisschen mehr.
Problem und Freude sind auch ganz gute Stichwörter, wenn wir über André Hoffmann sprechen wollen.
Genau, und das passt ja wieder in das Thema André Winkelt vom Anfang. Denn es wurde letztendlich die Kapitäne bestätigt. Es gibt keine Änderungen. Also weiterhin ist André Hoffmann Kapitän der Fortuna, Vize Marcel Sobotka und dritter Kapitän Florian Kastenmeier. Eigentlich ein bisschen albern, dass es so lange offen gelassen wurde. Ich finde, man hätte als Trainer vielleicht auch das handhaben können im Sinne von, ja, wir lassen es jetzt erstmal alles so, wie es ist. Sollte sich da was ändern, dann werden wir es vom ersten Spiel vielleicht nochmal verkünden. Aber
ja, aber warum sollte, also ich hätte jetzt auch nicht die Erwartung gehabt, ehrlich gesagt, dass sich da was dran ändert. Also anders als andere Menschen
ich sagen,
in der Bubble also, hatte ich nicht die Erwartung, dass sich da was dran ändert, weil ich trotz der langen Verletzungsdauer, die André Hoffmann hatte in der vergangenen Saison, ihn immer als jemanden wahrgenommen habe, der auf und neben dem Platz sehr für die Fortuna einsteht. Und ja, ich fühle mich von ihm als Mannschaftskapitän gut vertreten.
Du als Spieler fühlst dich von ihm gut angeführt.
Ich als Teil des Vereins fühle mich von ihm als Teil des Vereins gut vertreten.
Le club, c'est moi.
So ungefähr.
Ja. Wir haben häufig schon über André Hoffmann diskutiert und wir wollen das jetzt nicht alles wieder aufrollen. Wichtig ist auch das, was du gesagt hast, dass auch Daniel Thun das so, glaube ich, auf der PK vorm Darmstadt-Spiel jetzt so erwähnt hat. Er meinte nämlich, dass gerade zum Beispiel in der Relegation, als André Hoffmann als Kapitän draußen saß, weil eben andere auch gespielt haben, habe er sich nochmal vorbildlich verhalten, sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, also auch gezeigt, dass er, ich sag mal, die eigenen Bedürfnisse ein bisschen beiseite stellen kann und den Teamgedanken auch einfach lebt. Mhm. Und das sei auch eben nochmal positiv gewesen, dass er wirklich wie ein echter Leader da auch von draußen etc. vorangegangen ist. Und ja, rein sportlich finde ich, also wenn man sich bei dem Thema, wenn man den Fehler macht, Facebook- und YouTube-Kommentare zu lesen.
Das mache ich ja Gott sei Dank sehr, sehr, sehr.
Ich wurde auch eher durch X darauf so hingewiesen, dass da gerade Fortuna die Diskussion etwas moderieren muss, weil da tatsächlich immer sehr viel Schaum vor dem Mund ist. Und da wird wirklich noch nachgehalten, dass da ein Elfmeter vor 2 Jahren in Nürnberg nicht geschossen wurde und solche Dinge.
Ja. Wie ist das im 95er-Forum? Da ist ja auch manchmal ein bisschen Feuer drin. Da war ich auch sehr lange nicht mehr.
Ich fühle mich mittlerweile nicht alt genug, um in dieses Forum zu gehen. Ja, das kann sein, dass da auch Diskussion ist. Diskussionsforen sind so 2000er, ne?
Also, ja, das gute alte Divo.
Ja, ja, also hat alles seine Berechtigung, ist schön, aber gefühlt ist die Zeit vorbei, ne? Gefühlt sind es andere Plattformen, auf denen die Diskussion, der Diskurs, wie man so schön sagt, mittlerweile stattfindet. Aber mag auch eine Fehleinschätzung sein. Ihr seht also, wir sehen das richtig und rein sportlich finde ich, wenn er nicht verletzt ist.
Und wir sehen das richtig, das finde ich gut.
Ja.
So, wir sehen das richtig, so. Punkt. Diskussion ist jetzt aus unserer Sicht auch einfach beendet.
So, wir sehen das richtig. Jetzt ist auch mal gut, ihr da draußen.
Protest ist ja schön und gut, aber jetzt ist auch wirklich lang genug.
Dann klinge ich schon wieder wie Hansi Küpper oder so. Ja. Jetzt ist aber auch mal gut mit dem Protest. Er hat auch gestern beim Schalke-Spiel wieder so viel Blödsinn geredet. Aber das nur am Rande. Nein, was ich noch sagen wollte, rein sportlich, wenn er fit ist, und ja, ich weiß, das ist ein Konditionalsatz, den man immer im Zusammenhang mit André Hoffmann erwähnen muss, dann bringt er auch seine Leistung. Ich denke, um es vorwegzunehmen, auch heute, ne, war das kein schlechtes Spiel. Ja. Sicher, er hat auch mal einen Fehler drin, wie jeder Spieler, außer Tim Oberdorf. Tim Oberdorf macht keine Fehler. Aber ich finde es nicht absurd. Und es gibt aber Leute, die das halt so sehen. Und ich finde, da sollte man sich vielleicht auch mal selber hinterfragen, ob man wirklich immer ganz objektiv den Spieler André Hoffmann bewertet oder ob man möglicherweise da auch eine vorgefertigte Meinung und Schublade hat, die man eigentlich bei jeder Gelegenheit immer öffnet.
Das kann ja unter Umständen helfen, aber halt manchmal auch nicht.
Ja, wie kriegen wir jetzt da den Bogen zur Anreise nach Darmstadt?
Ja, warte, geholfen hat uns heute bei der Anreise, dass es gar nicht so voll war auf der Autobahn heute Morgen und wir deswegen sehr gut durchgekommen
sind. Mit einer Betonung auf heute Morgen.
Das ja, muss man, die Abreise ist ja, kommt ja erst in 2-3 Stunden.
Genau, wir packten unsere Trikots ein. Andi, wolltest du nicht dein Ausweichtrikot anziehen?
Wollte ich, liebe Fortuna Merchandising-Abteilung. Aber ich wurde daran gehindert, durch die Tatsache, dass es noch nicht da ist.
Aber haben wir das nicht am selben Tag zur selben Uhrzeit bestellt? Und wieso ist meines denn angekommen? Wieso trage ich es oder trug es heute?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es war ja, ich habe extra ja nochmal nachgeguckt, es war avisiert tatsächlich in der Mail-Bestellbestätigung für den 31. oder 30.07. bis 1.08. Lass mich kurz noch, ja, 4. haben wir jetzt. Ja, nee, ist noch nicht da. Also, ich habe aber auch noch keine Versandbestätigung. Insofern gehe ich auch nicht davon aus, dass es morgen oder übermorgen kommen wird. Also
montags eh immer selten, außer es ist schon in der Post unterwegs quasi.
Genau, aber noch habe ich nichts bekommen. Deswegen musste ich heute mein rotes Heimtrikot tragen.
Ekelhaft.
Ja, ich habe mich auch sehr schmutzig gefühlt.
Traurig hier mit einem echten rot-weißen Logo. Aber die Baustelle mache ich jetzt an der Stelle nicht auf. Wir haben aber was gelernt, um der Sache mal vorwegzugreifen. Wir waren nämlich heute beim Fantruck und haben uns da ein bisschen unterhalten. Und wenn man Probleme hat, Trikots zu erhalten, dann ist tatsächlich, so als Tipp für euch, der Fantruck mitunter eine gute Alternativmöglichkeit, wie wir gelernt haben. Ja. Da gab es zum Beispiel vom Ausweichtrikot durchaus noch die ein oder andere, nicht nur Kindergröße, sondern ich glaube M oder 3XL, ja, okay, ist jetzt nicht most common.
Das war das Aufwärm-T-Shirt, was aber offiziell im Online-Shop auch nicht mehr zu bekommen ist aktuell, was aber nachproduziert wird. Dieses Aufwärm-T-Shirt hatte er noch und er hatte tatsächlich auch das Ausweichtrikot in verschiedenen Größen, sodass ich also zumindest meiner Tochter die große Freude machen konnte, ihr heute das Ausweichtrikot mitbringen zu können.
Also der Tipp von uns, wenn ihr noch etwas sucht, was aktuell online oder auch in den regulären Fortuna-Fanshops ausverkauft ist und ihr seid beim Auswärtsspiel, schaut mal in den Truck rein. Denn vielleicht habt ihr tatsächlich Glück, er hatte Größen vom Ausweichtrikot heute zum Beispiel da, welches ja dann teilweise auch vergriffen ist. Also
genau. Und die beiden Herrschaften, die das da gemanagt haben, waren extrem freundlich.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, wirklich super. Und konnte mein Trikot sogar dort während des Spiels aufbewahren lassen und es nach dem Spiel dann abholen. Also ein super Service. 5 Sterne, guter eBayer, immer wieder gerne. Vielen Dank.
Ja, so macht eBay Spaß, ganz genau. Ja, also das ist auch ein wichtiger Service für euch, dass sie die Sachen für euch aufbewahren während des Spiels und dass ihr sie sozusagen beim Rausgehen abholen könnt. Das macht es doch sehr viel angenehmer.
Ja.
So viel dazu. Ja, und ansonsten, du sagtest es bereits, ziemlich angenehm. Darmstadt, es ist sehr interessant. Also sie haben eine sehr verrückte Verkehrsführung zurzeit in Darmstadt, weil sie irgendwie ihre Hauptautobahn-Zufahrtsstraße, es gibt gefühlt nur eine Straße, die Autobahn mit der Stadt verbindet.
Ne? Ja, die wird umgebaut.
Und die wird umgebaut, weshalb die Verkehrsführung ein bisschen hanebüchen ist. Also ich meine, das Navi führt einen dann schon, aber das war ein bisschen wild. Und ich finde es immer schön, wenn man in so Städte einfährt, wenn man schon am Ortseingang von Polizeifahrzeugen begrüßt wird.
Und von einer Menge. Also die standen ja schon auf der Autobahn, standen schon an einer Stelle stand schon ein Motorradpolizist und hat, glaube ich, darauf gewartet, dass die ersten Fanbusse vorbeikommen und am Ortseingang selber dann auch wirklich Mannschaftswagen um Mannschaftswagen. Und am Parkhaus standen sie dann auch mit 3 oder 4 Mannschaftswagen noch. Ich denke mir immer, was erwarten denn? Also
es wird gemordet und gebrandschatzt.
Ja, die Fortuna kommt und plündert unser schönes Darmstadt.
Ja, aber so viel zu plündern gibt es da ja gar nicht. Wobei wir uns heute.
Und schön ist es auch nicht.
Ja, also ganz interessant. Also auf der Hinfahrt fährt man gefühlt durch die hässlichen Ecken von Darmstadt. Und auf der Rückfahrt sind wir aber an ein paar größeren Gebäuden vorbeigekommen, die ganz interessant aussahen. Das Spannende ist aber eigentlich, wir haben festgestellt, Darmstadt ist so eine dieser Städte, in die man bei Auswärtsspielen eben rein und raus fährt, aber niemals ernsthaft was von der Stadt mitnimmt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber...
Nein, selbst ein 20.30 Uhr Spiel, wenn es denn eins gewesen wäre, würde ich immer sagen, ja, und bitte ganz schnell die drei Stunden, die drei Stunden nach Hause, die schaffen wir auch noch.
So, genau. Ich meine, klar ist das bei Städten wie Duisburg oder Gelsenkirchen ist es sowieso aufgrund der Entfernung, dass man das so handhabt. Aber es gibt gewisse Städte, in die fährt man wirklich nur rein fürs Spiel und wieder raus. Fürth ist bei uns auch, ja. Auch dieses Jahr wieder, auch eine Stadt. Wir haben geprüft, ob wir es mit dem Zug machen können. Aber aus irgendeinem Grund sind Züge immer teuer am Fürth-Wochenende. Und wir fahren immer mit dem Auto nach Fürth, aber lustigerweise immer mit dem Zug in letzter Zeit nach Nürnberg. Obwohl ja. Die Städte vom Ortskern 20 Kilometer auseinander liegen. Aber die Umstände, auch jetzt vom Spielplan dieses Jahr, weil man zum Beispiel, das Spiel ist ja Freitagabend in Fürth, da gar nicht mehr wegkommt, da ist es schon wieder so. Also ich finde das irgendwie...
Fahren wir wieder traditionell das Auto nach Fürth.
Ja. Ja, und also Darmstadt, eine Stadt, in der wir beide außerhalb des Fußballs noch nie einen Fuß in irgendeinem Ort gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob das bei euch ein bisschen anders ist. Ach, und es fällt mir noch ein, wo wir auch gerade von anderen Städten reden. Der Fantruck-Mensch hat uns noch eine interessante Info gegeben. Und zwar, wie viele Tickets für Dresden bereits verkauft sind.
Vor allem bereits am ersten Tag verkauft wurden. Das heißt, die Zahl müsste ja mittlerweile noch etwas größer sein.
Verzehnfacht sein.
Mindestens. Er sprach nämlich davon, dass wohl, weil wir sprachen ihn an, ja, nach Dresden kommst du ja bestimmt nicht mit deinem Fantruck. Und da sagte er, doch natürlich komme ich nach Dresden, das lohnt sich so richtig, denn da sind bereits über 1800 Gästetickets verkauft worden, was uns durchaus etwas überrascht hat, weil das Spiel sonntagsabends in Dresden ist, aber anscheinend zieht Dresden als, wie nennt man das, Elbflorenz, ne?
Sagt man das über Dresden? Ja, ich habe den Ausdruck schon mal gehört.
Ich glaube, das sagt man über Dresden.
Nicht, dass wir jetzt einer anderen Stadt da Unrecht tun. Und
Hamburg zum Beispiel ist ja das.
Aber das ist nicht Elbe.
Aber auch an der Elbe.
Das ist korrekt, ja.
Ja, dass Dresden anscheinend eine Reise wert sein soll. Ich weiß es ja noch nicht.
Das kann ich sagen, dass die Dresdner Innenstadt nicht so schlecht ist.
Schöner als Ulm?
Das ist schwierig. Und Ulm ist ja gar nicht mal so gut.
Ja, eben.
Aber wir machen es ja, wir können ja, wir machen den großen Dresden-Ulm-Test in den nächsten Wochen. Wir vergleichen die Innenstädte und bewerten sie. So, das machen wir jetzt. Ich hoffe, wir vergessen das nicht. Wir bewerten irgendwie nach Kirche, nach
Steakhouse.
Nach Steakhouse, nach welche besonderen Ketten sind vorhanden, etc. Also bleibt hier, stay tuned, bei uns im Fortuna-Podcast. Wenn ihr erfahren wollt, welche Innenstadt ist besser, Dresden oder Ulm. Und wie gesagt, zu Darmstadt können wir da gar nicht so viel sagen. Trotzdem waren wir, wie es unsere Art ist, ziemlich früh da. Denn ihr kennt ja meinen Standpunkt. Jeder, der nicht vor Öffnung der Tore am Stadion ist, der ist kein echter Fan. Der ist nicht cool. Und nach diesem Verfahren waren wir eben auch, keine Ahnung, Viertelstunde vor der offiziellen Öffnung.
Ja, und selbst Leute, wo wir normalerweise gesagt hätten, die sind ja nicht cool, weil die waren nach 12 Uhr da, selbst die waren heute noch cool, weil das Stadion ein bisschen später aufgemacht hat.
Ach so, ja, das war jetzt, ich hoffe, ihr konntet...
Die Herleitung war ein bisschen hanebüchen, aber...
Genau, ich hoffe, ihr konntet diesem Statement folgen. Einigen wir uns darauf, heute waren alle cool. Alle ja. Fortun-Innen waren heute cool.
Mega cool.
Da sind wir uns einig. Ja, aber was passiert am Einlass? Denn der war zu.
Ja.
Auch um 12.
Ja, wobei Dominik uns ja noch erzählt hat hinterher, dass die Materialkontrolle hat ja um 12 Uhr aufgemacht. Aber der eigentliche Einlass hat, ja, ich würde sagen, so zwischen 10 nach 12 und Viertel nach 12 aufgemacht. Was dann dazu führte, dass die Menschentraube, die dort stand, nicht ordentlich abgearbeitet werden konnte, sondern sich weiter auftraubte.
Okay.
Und größer wurde statt kleiner am Anfang. Es wurde dann. Ja, das ist ein schönes Adjektiv.
Ja, bitte, sprich weiter.
Ist das ein Adjektiv?
Was? Auftraubte?
Auftrauben?
Auftrauben. Ein Adjektiv?
Ja, es traubt.
Nein, das ist ein Verb.
Ein Verb. ich muss dringend noch mit Laura mehr Grundschuldeutsch wieder üben.
Ich glaube auch.
Sprach der Germanist von uns beiden.
Ich wollte ja nichts sagen, aber ich glaube auch.
Ja, auf jeden Fall. Es war dann ein bisschen knubbelig am Einlass und die haben so ein ganz komisches Einlasssystem, wo so eine Art Labyrinth Irrgarten wird aufgebaut aus
Kanälen,
aus Gittern, und dann gibt's Querwege, die dann offen oder zu sind, und naja, am Ende kommt man aber einigermaßen durchsucht ins Stadion. Ich hatte
dazu übrigens kleine Anmerkung. Ja. Unser Podcast-Freund Dominik, der Fortuna-Dominik, den ihr in Folge 46 auch im Interview hören könnt, kleine Werbung nochmal, falls ihr es noch nicht angehört habt, sondern der andere Dominik, der hier immer mal wieder erwähnenswert auftaucht, obwohl er kein Fortuna-Fan ist, aber auch der war heute im Stadion,
ja,
und lieferte uns später das nette Foto für die Choreografie. Schon mal vielen Dank an dieser Stelle, wodurch wir, weil wir ja sonst auch mit dem, sagen wir mal, erweiterten Freundeskreis des Podcasts eben im Gästebereich waren und folglich die Choreografie nicht fotografieren konnten. Der schrieb mir, dass er das Stadion ohne Vorzeigen der Karte betreten hätte.
Ach.
Also Zustände wie bei der UEFA, möchte ich sagen. Wobei nein, die Tickets musste man da ja immer zeigen, man wurde halt nur nicht durchsucht.
Ja, ich habe mein Brillenetui, was ich dabei hatte, weil ich eine Sonne, also ich trage ja normalerweise eine normale Brille.
An diesem sehr sonnigen, klaren Tag heute.
Meine Sonnenbrille da auf und habe dann mein Brillenetui aus der Tasche genommen, um es ihm bei Bedarf öffnen und vorzeigen zu können. Aber es wurde gar nicht wahrgenommen, ne? Hidden in plain sight. Ich hätte da Dinge mit reinbringen können.
Ja, das macht man ja eigentlich immer so. Also Unterhose ist ja gestern für Pyrotechnik, ne? Ja. Ich würde sagen, man muss die Seenotrettungsfackel einfach in der Hand halten und niemand merkt's.
Ja, die große Frage.
Ich traue mich aber nicht, das auszuprobieren. Ich bin ja auch, du bist ja der Zünder von
ich
uns.
Bin Pyro,
du bist ja
Andy,
der Vorbestrafte.
Darum. Das ist korrekt, ja.
Tja, das Einzige, was ich anzünde, das ist der Grill für die Bratwurst. Und da sind wir auch schon bei der Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche nahm ich am Lilienimbiss zu mir. Das ist nicht der Stand, wenn ihr vor Ort gewesen seid oder schon mal vor Ort wart. Nicht der Stand, der sich ja im Bauch des Stadions befindet, in der Außenseite, sondern der sozusagen hinter dem Einlass vor dem Stadion aufgebaut ist. Den haben wir dieses Mal ausprobiert, und das ist der sogenannte Lilienimbiss, und da aß ich eine Wurst, und ja, die Saison begann schlecht. Wir konnten es auch schon sehen, also zur Auswahl gab es Bratwurst, Rindswurst und eine Feuerwurst.
Genau.
Dominik hat übrigens die Feuerwurst genommen, obwohl, das kann ich vielleicht an dieser Stelle verraten, Dominik gar nicht so gut scharf essen kann. Ich finde es gut, dass er seinen Körper jetzt darauf
Limit bringt.
Trainiert. Genau, ein Mann der Limit, Leben auf der Überholspur, immer im Limit, jetzt auf Feuerwurst. In seinem Wanst, genau. Naja, ich glaube, du hast die Rindswurst gegessen.
Ja, der war ziemlich salzig, aber ganz gut. Ich mag ja dieses Krakauerige. Mhm. Schöne, harte, bissfeste Pelle.
Ja, ja, da war der Darm noch richtig indockt vom Tier.
Ja.
Ja, und was wir zumindest bei den normalen Bratwürsten gesehen haben, das war ein bisschen ekelig, sie hatten so diese typischen Gastro-Metallschalen, und erst dachten wir, dass sie im Wurstwasser gelagert werden, aber au contraire, denn jemand füllte neues Fett in die Lagerschale. Also die Bratwürste wurden im rohen Zustand in Fett.
Speiseöl.
In Speiseöl gelagert. Eine bis jetzt immer noch ekelhafte Vorstellung, und kamen dann in dieser Form auf die Bratplatte. Also es wurde auch nicht gegrillt.
Aber die Grundidee ist ja eigentlich gar nicht so dumm.
Ach, das zieht doch alles durch, oder meinst du, es kommt nicht durch die Pelle?
Das kommt nicht durch die Pelle, und die haben die auch nur kurz reingelegt, damit sich tagelang darauf aufbewahrt, weil somit hast du natürlich bei jeder Wurst eine neue Portion, eine neue angemessene Portion, vielleicht ein bisschen dicke, aber Portion Öl da drauf. Das heißt, du musst nicht manuell überprüfen, wann ist Öl auf die Bratplatte nachzukippen und das dann tun, sondern mit jeder Wurst kommt automatisch eine neue Ölung. Ich hatte, während wir da standen, tatsächlich einen kurzen Gedankengang, da ich dachte, wie gut das wäre, wenn du quasi einfach, weil diese Bratplatte müssen ja geölt werden, dass du einfach kennst du diese Dröppelminner von der Bergischen Kaffeetafel, wo du den Kaffee rausholst. Auf jeden Fall.
Was?
Dröppelminner, google das mal.
That's your solution to everything. Ne? Google das mal.
Dröppel, du weißt, was eine Bergische Kaffeetafel ist.
Ja, so mit Waffeln und so, ne?
Genau, und Schwarzbrot und Quark und Kraut,
ja, das
und
sowas. Okay.
So. Und bei der Bergischen.
In Wipperfürth kann man das mal sehr schön.
Vielleicht machen wir mal essen. Das große
Bergische. Grüße an meine Ex-Freundin, die in Wipperfürth lebt.
Das, ja. Das große Bergische Kaffeetafelessen mit allen Podcast-Fans.
Ja. So.
Und bei der klassischen Bergischen Kaffeetafel steht, weil es ist eine Kaffeetafel, steht eine Kaffeekanne auf dem Tisch.
Das,
diese Kaffeekanne ja. Ist aber
noch so, kann ich dir folgen.
Ja, ist aber so designt, dass sie auf einem Podest sozusagen steht.
Okay, also ich habe Probleme, mich wach zu halten, aber ja, ja. Ich folge dir.
Ja, du wolltest es erklärt haben.
Ja, ja, bitte.
Und
bitte.
Dann
hast Leute, häng gebannt an deinen Lippen, glaube ich.
Und dann kannst du deine Kaffeetasse da drunter halten und hast so ähnlich wie beim Gurkenwasser.
Ja.
Wenn du diese großen, ja, diese Spenderbehältnisse hast. Und dann machst du im Endeffekt einen kleinen Hahn auf.
Ja, und wie bei Better Call Saul.
Genau, richtig. Ja. Mhm, und aus diesem Hahn läuft dann der Kaffee in deine Tasse. Und diese Vorrichtung nennt sich Dröppelminner.
Okay. So. Das habe ich wirklich jetzt gelernt.
Ja.
Nachdem ich vor ein paar Tagen gelernt habe, was die Haarfarbe Henna ist, das wusste ich vorher auch nicht,
habe ich
das jetzt
genau so. Und ich gelernt, hatte halt überlegt, wie cool das wäre, wenn quasi an dieser Bratplatte einfach ein
Fetthahn?
Genau.
Was?
Ein stetiger, sehr, sehr dünner Fettzufluss auf die Bratplatte wäre, sodass sie niemals manuell gefettet werden muss.
Das ist ein sehr kontroverser Take. Ich würde sagen, fast so kontrovers, wie dass Deutsche keine Belgien-Fans sein dürfen. Ich möchte sagen, Andi, da kann ich nicht mitgehen. Nee, ich bin gegen zu viel Fett an Würsten. Das hat mir auch
eben nicht zu viel. Das muss ja genau richtig sein. Du musst es exakt dosieren.
Ich hätte Würste gerne vom Grill. Also anyway, um den Bogen zu schließen, sie hat mir nicht gemundet. Anders als deine fand ich sie nicht würzig genug. Sie war auch nicht heiß genug. Und tatsächlich sehr problematisch, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, war das unfassbar riesige und gleichzeitig unfassbar trockene Brötchen. Du hast es natürlich mit Senf bestrichen.
Ertränkt.
Aber das ist natürlich nicht, also die Art und Weise, wie ich meinen Wursttest hier machen kann. Ich muss leiden für unsere Fans, für unsere ZuhörerInnen.
Für die Wurst-Community.
Für die Sausage-Kommi, yes, für die Sokums. Ja, da überlegen wir uns noch was. Für die muss ich leiden und ich hatte diese Option nicht. Ich konnte also nur den üblichen Senfstreifen auf die Wurst machen. Alles in allem enttäuschend und darum gab es auch nur 2 von 5 Kartoffeln. So, was aber nicht enttäuschend war,
war das Spiel.
War die heutige Partie und damit sind wir in unserer beliebten Rubrik. Woran hattet
gelegen die erste Halbzeit?
Woran hattet gelegen die erste Halbzeit?
Ja, woran hattet gelegen? Da mache ich doch gleich mal die Aufstellung auf, bevor wir zum Spielfilm des Spiels kommen. Denn die Fortuna spielte, ja, man möchte es so sagen, also der Kicker macht daraus immer ein 4-1-4-1. Daniel Thune nennt es ja mehr ein 4-3-3, in dem Fortuna auftritt. Und man kann sagen, es war die Aufstellung, die auch schon gegen Ipswich 2-1 gesiegt hatte. Das heißt, André Hoffmann als Kapitän neben Tim Oberdorf. Tim Oberdorf, der jetzt diese Saison wohl die linke Seite in der Innenverteidigung bekleidet, zumindest solange Cody de Weijs nicht spielt. Und ansonsten neben, sage ich mal, den üblichen Aufstellungsgeschichten, Sobotka auf der 6, Tanaka und Johannesson auf der 8, hatten wir Schinter Appelkamp auf der linken Seite, also die ehemalige Jollis-Position, die er allerdings natürlich nicht so interpretiert wie Jollis, sondern ja, als sag ich mal, also es erinnert mich ein bisschen an, ist vielleicht jetzt etwas hochgegriffen, Mesut Özil 2014 bei der deutschen Nationalmannschaft, die auch
genau daran erinnern, was du meinst.
Ja, die in einem ähnlichen System antrat, wo er sozusagen so eine Art Spielmacher auf der linken Seite war und da auch durchaus dann nach innen gezogen ist. Hat er auch bei Real Madrid damals mal gespielt. Falls sich jemand noch an den sympathischen Herrn Özil, der ist ja ein bisschen abgedriftet in letzter Zeit politisch, erinnert. Und sozusagen also Spielmacher auf der linken Seite, was der Tatsache geschuldet ist, dass wir in der Mitte halt Johannesson haben. Und obgleich, und da kommen wir dann gleich zum Spielfilm, Appelkamp heute die Vorlage liefert, fand ich dann aber Johannesson
ja, durchaus ein bisschen auffälliger. Also, dass die Mannschaft, Danny Schmidt im Sturm, war jetzt auch nach seinen Toren zum Beispiel gegen Galatasaray und Ipswich auch nicht so die Überraschung im Sturm und auf der rechten Seite dann Felix Klaus. Also Fortuna sicherlich mit einer sehr eingespielten Elf gegen die Darmstädter, die so ihr übliches kompaktes System, was man auch schon aus Erstligazeiten oder der Aufstiegssaison kennt, mit einer Dreierreihe gefühlt, Fünferreihe bei Bedarf, das ist halt der Darmstädter Fußball. Und ja, das sozusagen die erste Neuerung, die wir so treiben, ein kurzer Spielfilm. Die erste Halbzeit beginnt, sag ich mal, sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften kommen mal vielleicht über Standards zu so einer Kopfballchance, so einer halben. Oder Felix Klaus schießt einmal knapp drüber. Die größte Chance, zumindest bei der mal der Torhüter eingreifen, so richtig eingreifen muss, hat Darmstadt mit so einem halbrechten Schuss, den Kastenmeier zur Ecke klären kann. Ansonsten tut sich in dieser ersten Halbzeit nicht so viel, eher ein taktisches Neutralisieren im Mittelfeld, wo zwar die Fortuna die bemühtere Mannschaft ist, aber Darmstadt auch immer mal wieder Phasen hat, wo sie am Strafraum sind. Das ändert sich ein bisschen in der zweiten Halbzeit, denn da geht die Fortuna in der 55. Minute durch ein Eigentor von Vukotic eben nach eben angesprochener Flanke von Shinta Appelkamp in Führung, den nickt da sehr schön ein in Mittelstürmer-Manier.
Schön ansehen, ja.
Und daraufhin wird das Spiel ein bisschen offener. Darmstadt versucht zum Ausgleich zu kommen, hat aber nicht so ganz die zündenden Ideen. Also Schwerpunkt immer vor allem Standards und Standardsituationen. Da waren sie auch wirklich gefährlich, haben die meisten Kopfbälle immer gewonnen. Und die größte Chance gab es da in der 68. Minute, wo Kastenmeier erst einen Kopfball, ich weiß nicht mehr, von wem der Kopfball kam, aber auf jeden Fall klärt ihn zur Seite. Da steht Klefisch, der aus spitzen Winkel nochmal aufs Tor hält. Aber Kastenmeier kann den Ball dann, ich glaube, an den Pfosten lenken. Das war eine riesige Doppelchance und eine absolute Glanzparade. Aber es kommt dann weiterhin nicht so viel, außer bei Standards, auf das Tor der Fortuna. Und der eingewechselte Niemiec ist dann, ich glaube, na, welche Minute war das dann schon? Ich glaube, 82., 81. Minute ist er frei durch, wird gehalten von El Idrissi, 17-jährigen Nachwuchsmann. Und nach VAR-Intervention wird dieser mit der roten Karte vom Platz gestellt. Das heißt, auch da stehen die Chancen schon gut für die spielbestimmende Fortuna. Und dann ist es in der 86. Minute Tim Rossmann, der nach einer sehr schönen, direkten, ja, ich würde es nicht mal Halbfeldflanke nennen, aber einem sehr schönen Lupfer von Matthias Zimmermann letztendlich das 2-0 erzielt. Es gibt dann noch eine Riesenchance, die Sima Susu auf Johannesson vorbereitet. Das hätte noch das 3-0 sein können, aber ja, so gewinnt die Fortuna letztendlich 2-0, aber in der ersten Halbzeit hat sich das, das kann man vielleicht schon so sagen, nicht unbedingt angedeutet. Da war es ja nicht gerade ein tolles Fußballspiel, oder? Und ich habe schon in der ersten Halbzeit zu dir gesagt, ja, zu einem guten Fußballspiel gehören auch zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Und da fand ich Darmstadt ein bisschen, also ich finde, sie haben ein bisschen zu sehr auf Außenseiterfußball gesetzt, so wie in der ersten Liga, oder?
Thürn und Lieberknecht haben es ja beide etwas positiver gesehen als du hinterher in der Pressekonferenz, indem sie beide gesagt haben, ja, es war ein sehr von Taktik geprägtes Spiel, in dem man als Trainer große Freude daran hatte, weil insbesondere die beiden Defensivreihen gut standen. Das ist eine sehr, sehr positive Beschreibung dessen, was wir da gesehen haben. Denn ja, die Fortuna hat versucht, das Spiel zu machen. Ich fand, wir haben uns da ein wenig schwer getan in Passgenauigkeit, in insgesamt Präzision von Aktionen.
Dem steht aber gegenüber, ich weiß, das hast du während des Spiels so empfunden, aber dem steht die Passquote von 88%
in der zweiten
Halbzeit. Bei der DFL 89% gegenüber. Aber es stimmt schon, es gab immer mal wieder, sagen wir es mal so, der letzte Pass war immer unpräzise. Wir hatten, Fortuna war definitiv nahezu die gesamte Partie über spielbestimmt und hatte auch den Ball besetzt. Darmstadt hat sich halt gerade in der Anfangsphase enorm auf Konter verlegt und Fortuna ihrerseits, die es natürlich dann schwer hat gegen eine massive Darmstädter Abwehr, die halt auch vor allem die Mitte mit Kleefisch und Paul Will, Neuzugang, ziemlich stark zugemacht haben. Also die standen halt einfach Johannesson viel auf den Füßen. Appelkamp ist kaum oft an den Ball gekommen. Der Einzige, der sich ein bisschen durchsetzen konnte, ist Felix Klaus, der aber, wie das manchmal bei Felix Klaus ist, dann ja so ein bisschen... Es fehlt dann so die letzte Konsequenz in diesen Angriffen. Ne? Dann kommt er halt mal durch und schießt halt mal so den Ball, so einen Kullerball, dem Torwart in die Hände. Mhm. Aber da fehlt halt immer so das Zwingende. Und das kann man vielleicht für das gesamte Offensivspiel der Fortuna in der ersten Halbzeit sagen. Obwohl wir viel Ballbesitz haben, am Ende fehlt so die gute Torchance, die man daraus macht.
Ja, Danny Schmidt hängt insbesondere in der ersten Halbzeit etwas in der Luft. Da gibt es ja auch durchaus jetzt schon, oder gab es während des Spiels schon Stimmen in den sozialen Medien, die man da so verfolgen kann.
Er hat es halt sehr schwer, weil halt Darmstadt da nicht nur, wie heißt der, Vukotic, sondern auch mit Klaus Gjasula da natürlich auch einen enorm abgezockten, robusten, kopfballstarken Innenverteidiger in der Mitte der Dreierreihe hat. Und Danny Schmidt heute sein erstes Zweitligaspiel gemacht hat.
Genau, und als einzige Spitze da vorne drin, da muss man sagen, das haben auch schon andere Spieler der Fortuna nicht so gut gemacht. Auch Spieler, die im vergangenen Jahr möglicherweise 20 und mehr Tore schon geschossen haben. Wenn ich mir anschaue, wie Jollis beim HSV zum Beispiel als einzige Spitze verzweifelt ist.
Ja, also klar, aber natürlich anderer Spielertyp, anderer Spieler. Danny Schmidt ist natürlich auch kein gelernter Mittelstürmer, das haben wir auch schon gesagt, sondern ist eigentlich offensiver Mittelfeldspieler, kann aber aufgrund seiner Statur da spielen und wir haben halt da auch ein bisschen Not an Mann. Das ist auch sicherlich heute nochmal deutlich geworden. Klar, Vermey ist noch verletzt, aber ein bisschen fehlt uns da vorne noch, aber ich glaube, das ist auch jedem bewusst. Da erzählen wir jetzt nichts Neues und das weiß auch die
Herr
sportliche
Weber
Leitung.
Und Herr Alofs, glaube ich, auch wissen, ja.
Ganz genau. Aber ich will auch gar nicht jetzt zu sehr über einzelne Spieler sprechen, aus Gründen. Es kamen ja auch nicht die Flanken. Es ist ja, also ein Mittelstürmer muss natürlich auch Bälle bekommen. Und der hat weder Bälle gut in den Fuß bekommen in aussichtsreichen Situationen, noch sind da Flanken gekommen. Das meine ich ja auch. Also in der ersten Halbzeit, wir haben zwar den Ball gehabt, aber so richtig viel ist damit nicht passiert. Und im Gegenzug bei Darmstadt meistens auch nicht, weil wir es gut wegverteidigt haben. Sie haben so ein bisschen versucht, vor allem auf der rechten Seite, das Spiel so ein bisschen so überladen, über links, die Darmstädter. Mhm. Ne? Also da hatte auch Zimmermann durchaus mal Probleme. Also ich fand die da defensiv nicht immer im Bilde, weil die Darmstädter da auf der Seite eben auch schnelle Leute haben. Und er ist jetzt nicht langsam, Zimmermann, aber er ist halt auch kein Sprintertyp. Ne?
Und ob schon, aber dann die echte gefährliche Situation, die einzige der ersten Halbzeit, über die rechte Seite, also unsere linke Abwehrseite.
Ja, weil Emma da nicht so richtig rangeht, aber grundsätzlich die meisten Flanken kamen eben von links und die waren aber glücklicherweise auf Darmstädter Seite wirklich sehr unpräzise und insgesamt hat Darmstadt, das kann man schon heute sagen, das Offensivspiel nicht gerade erfunden. Was allerdings nicht für Standardsituationen, insbesondere Eckbälle, gilt. Da hatten sie eine sehr interessante Taktik. Da haben sie sich außerhalb des 16ers in so einem großen Knubbel an Leuten aufgehalten. Wahrscheinlich, damit man eine mannorientierte Zuordnung, um die zu erschweren, damit man das nicht so richtig tun konnte. Und dann sind sie während des Anlaufens des Eckballs sozusagen ausgeschwärmt und in ihre angestammten oder vorgesehenen Positionen gerannt. Und jetzt haben die Darmstädter ja grundsätzlich schon kopfballstarke Leute. Ich würde mal so sagen, das hat relativ gut geklappt. Da waren wir nicht immer im Bilde, aber sie haben halt dann knapp drüber geköpft oder ähnliches.
Ja, da hat Vukotic mit seinen 2 Meter plus X dann durchaus den einen oder anderen Kopfball auch mal setzen können. Mal mehr, mal weniger knapp vorbei. Wir haben es auch tatsächlich geschafft, ein oder zwei der Ecken rauszuköpfen und dadurch zu verteidigen, aber...
Ja, nicht jede Ecke war eine Torchance.
Genau, das ist aber wichtig. Es hat schon, sagen wir mal, jede Ecke, die wir da...
Oder jeder Freistoß, da hatten wir schon Sorgen.
Da hatte ich schon ein bisschen Puls. So, ne?
Und also man kann es, glaube ich, auch runterbrechen auf zumindest im Kopfballspiel, weil uns die Darmstädter heute überlegen, was ja nicht bedeutet, dass jeder Kopfball verloren wird.
Aber ein Kopfball von Darmstadt ging sogar ins Tor.
Ja, und dann, wir haben es ja eben im Spielfilm schon gesagt, in der zweiten Halbzeit gab es natürlich auch noch die Riesenchance dann eben, auch nach einer Ecke und einem entsprechenden Kopfball. Ja, aber ansonsten muss man ja sagen, außer diesen Szenen gab es halt nicht so viel auf Darmstädter Seite. Fortuna war halt mehr um einen vernünftigen Spielaufbau bemüht, aber so richtig die Torchancen waren auch noch nicht da, sodass man so zur Halbzeit gesagt hat, okay, war ein relativ zähes Spiel. Ne? Und ich habe ja auch unseren Podcast Tobi noch getroffen, der auch bei uns im Blog war. Und wir waren uns beide einig, das Worst-Case-Szenario in so einer Partie wäre ein Rückstand, weil gerade gegen einen Gegner wie Darmstadt wäre das sehr schwer geworden, da wieder zurückzukommen. Das heißt, unser Stand zur Halbzeit war halt der, ja, offensiv muss dann noch ein bisschen besser kommen. Das letzte Risiko sind wir aber verständlicherweise nicht gegangen, weil du halt gegen so einen Gegner, der dann fies umschaltet, halt auch ins offene Messer laufen kannst. Und das ist uns glücklicherweise, außer bei dieser einen Torchance, wo Emma nicht richtig rangeht, kaum passiert, dass wir mal einen Umschaltmoment von Darmstadt hatten. Weil hin und wieder gab es halt den Ballverlust. Ne? Also Appelkamp hat vorne so ein paar Bälle verloren.
Ja. Es war so ein klassisches erstes Spiel. Also zumindest die erste Halbzeit war ein klassisches erstes Spiel. Kann man sagen, keiner weiß so ganz genau, wie ist der andere drauf.
Klar,
die Vorbereitung ist gelaufen, ist auch ganz gut gelaufen. Aber nichtsdestotrotz hast du halt dann auch noch die, sag mal, ein bisschen das Lotterie los. Was ist denn bei Darmstadt jetzt? Ne? Sind abgestiegen, trotzdem Truppe viel zusammengeblieben. Also auch da war so ein bisschen, also es wusste keiner so richtig genau, ja, wie läuft das denn jetzt hier so? Und das hat man in dieser ersten Halbzeit gemerkt. Und dann kam natürlich dann zu einem späteren Zeitpunkt der Flaschenöffner.
Ja, das kommt ja erst in der zweiten Halbzeit. Was man vielleicht noch sagen kann, weil du das Thema Eingespieltheit oder zusammengeblieben erwähnst, was man natürlich schon gemerkt hat, ist, dass Fortuna eine eingespielte Mannschaft ist.
Ja.
Da stimmten schon gerade im Aufbauspiel die Abläufe. Wir haben häufig diesen Dreieraufbau, meistens mit Tanaka in der Mitte zwischen den Innenverteidigern. Manchmal macht das auch Kastenmeier, seltener macht das Johannesson. Ich habe im Vorbereitungsspiel, das habe ich uns vergessen zu erwähnen beim letzten Mal, gab es auch die Toni-Kroos-Variante, habe ich ein paar Mal gesehen, dass Ao Tanaka nicht der mittlere Mann zwischen den beiden Innenverteidigern waren, sondern der linke, wodurch er mit rechts einen Diagonalpass einen weiten schlagen konnte. Das ist eigentlich Toni Kroos-Style von der Nationalmannschaft.
Okay.
Das fand ich ganz auffällig gegen Ipswich, habe ich heute aber nicht gesehen. Das ist mir zumindest nicht aufgefallen. Also diese Abläufe, die sitzen halt. Das merkt man. Ne? Da weiß auch normalerweise jeder Außenverteidiger oder Außenbahnspieler, wo er zu stehen hat und so. Und auch die Absprachen natürlich in der Defensive. Das, finde ich, hat man gegenüber Darmstadt dann auch als Unterschied gemerkt. Und darum waren wir auch ein bisschen spielbestimmender, weil wir diese Abläufe besser kannten. Bei Darmstadt ging viel häufiger so ein Ball ins Nichts, so ein Ball ins Seiten aus oder halt viel zu steil gespielt, ne? Weil eben diese Absprachen noch nicht so passten.
Was mir bei uns nicht so gut gefallen hat in der ersten Halbzeit insbesondere, war, dass wir versucht haben, schnell zu spielen. Also das prinzipiell gefällt mir das natürlich. Aber wir haben, gerade wenn wir ein bisschen ins Pressing geraten sind, haben wir dann manchmal auch zu hektisch gespielt. Ne? Da kam so der Ball, der aus der Mitte der eigenen Hälfte so per Drehschuss irgendwie nach vorne gepölt, weil da könnte ja einer sein. Oder die Anspiele kamen mir ein paar Mal zu oft hoch, statt sie vielleicht einfach auf dem Boden zu halten, um sie etwas besser kontrollieren zu können. Aber ja, das ist Jammern auf einigermaßen hohem Niveau. Wir haben ja ein...
Ja, so hoch war das Niveau in der ersten Hälfte.
Nee, aber wir haben ja ein ordentliches Spiel gemacht in der ersten Hälfte.
Also nein, es war in Ordnung. Man hat aber schon ein bisschen gemerkt, ja, es fehlt dann vielleicht auch so ein Spieler. Natürlich fehlt ein Spieler wie Jollis, wo der Gegner halt auch so unfassbar Respekt hat, dass sie quasi schon mit zwei Leuten den decken, wodurch dann Räume für andere entstehen. Ne? Das merkt man dann halt schon, und wir haben schon bei Danny Schmidt geredet, dass der jetzt natürlich auch nicht mit dem Alleingang zwei Leute austanzt und einen Ball in den Winkel schweißt. Das kann man jetzt auch nicht erwarten. Man hat ein bisschen schon gemerkt, dass es dann immer so Wasser auf die Mühlen, auch der Kritiker unserer sportlichen Leitung, dass es schon noch gut wäre, wenn wir da vorne sicherlich auch so einen erfahrenen, vielleicht auch so einen Stürmer mit Reputation hätten, wo der Gegner so viel Respekt hat, dass er sich auch vielleicht ein bisschen zu sehr auf den fokussiert. Das war jetzt heute nicht der Fall. Man sieht aber, man kann auch ohne so etwas erstmal Spiele grundsätzlich gewinnen. Aber da greifen wir ja etwas vorweg. Das wollen wir ja noch gar nicht verraten, wie das Spiel ausgegangen ist.
Das hast du doch schon verraten.
Ja, natürlich. Wir können tatsächlich viel mehr erstmal über andere Dinge reden, Fanaktionen, oder?
Ja, sehr, sehr gerne. Lass uns doch in Andis Pyro-Ecke gehen.
Gehen wir rein.
Andis Pyro-Ecke.
Die erste Pyro-Ecke der neuen Saison. Ihr habt alle darauf gewartet. Die Leute riefen mich an und sagten, Andi, wann kommt denn endlich die neue Pyro-Ecke? Und da ist sie.
Auf Festnetz riefen die an.
Und Faxe habe ich bekommen. Ja. Wie verrückt. Faxe, Rohrpost.
Rohrpost, sehr schön. Hallo Spencer Reference. Immer gut bei mir. Immer gut.
Genau, witzig, dass sich das freut. Ja. Ja, vor dem Anpfiff gab es eine schöne Choreografie über den Block X1 und X2, also die beiden übereinander liegenden Gästeblöcke. Dort wurde zum einen das Wort Fortuna geschrieben mit extrem großen Doppelhaltern und zum anderen gab es einen Stern mit dem Fortuna-Logo in der Mitte. Ob es dazu ein Spruchband gab, vermag ich jetzt gar nicht aus dem Kopf zu sagen. Das schaue ich gerade mal kurz nach.
Während du das nachguckst, gibt es noch eine interessante Sache, die ich erwähnen wollte, wo wir gerade über die Blöcke reden. Es gab ja Gäste-Stehplatzbereich und Gäste-Sitzplatzbereich. Es gab zwei verschiedene Sitzplatzblöcke. Ich glaube, einer war X2 und der andere Y. Und im Block Y, das wurde vor dem Spiel bereits verkündet, durften keine Speisen und Getränke während des Spiels zu sich genommen werden. Warum? Weil der Block sich oberhalb der der Heimstehplätze oder einen Teil der Heimstehplätze befindet. Eine etwas seltsame Regelung. Also zum einen, dass man den Block so im Stadion platziert, aber anders eben auch, dass man ja dann die Leute da, also ich sag mal, heute war es von den Temperaturen okay, aber ich glaube, der, liebe Grüße, hatte das auch bei X so ein bisschen erwähnt, dass die Leute halt nicht mal Wasser mitnehmen können. Also ich erkenne die Problematik mit den Stehplätzen, aber dann sage ich jetzt mal ganz konkret, dann baut das doch nicht so.
Ja, vor allem, wenn ich jetzt unbedingt das Gefühl habe, ich müsste ein Getränk oder eine Wurst oder was auch immer auf diese Menschen, auf diesen Stehplätzen werfen, ne? Dann kann ich das ja auch aus dem daneben liegenden und durch einen, weiß ich nicht, 5 Meter getrennten Bereich des Gäste-Stehplatzes machen. Also wenn ich Wurst werfen will, man kann natürlich irgendwie einfacher von oben dann nach unten kippen oder sowas, aber ich finde es ein bisschen albern.
Ja, ein bisschen mehr Vertrauen in den Benimm der Fortuna-Fans wäre da angebracht gewesen. Das Interessante ist aber auch, wie restriktiv der Einlass zu X2 und Y an den Treppen nach oben gehandhabt wird, nur um dann über die Klos einen unbewachten, nenne ich ihn jetzt mal, Durchgang zu haben zwischen beiden Blockbereichen. Man kann also durch die Toiletten von Y nach X2 wechseln, ohne dass das jemand ernsthaft mitbekommt.
Ne? Da frage ich mich ja ernsthaft, wie machen die das denn dann im Normal? Also wenn jetzt nicht die Fortuna kommt, sagen wir mal, es kommt Elversberg, die jetzt nicht den Gästeblock ausverkaufen.
Bei allem Respekt, ja.
Bei allem Respekt, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und dann wird ja dieser Block, in dem wir saßen, als Heimblock weiter benutzt. Kann man dann auch von Elversberger Seite aus in diesen Heimblock über das Klo oder wird das Klo einfach auf einer Seite zugeschlossen und die Leute in Y2 dürfen zwar trinken und essen, aber nicht sich dieser Dinge wieder entledigen?
Also war ein bisschen seltsam geregelt. Und da die Ultras sich im Steh- und Sitzplatzbereich der X-Blöcke, also X1 und X2, aufgeteilt hatten, was man so gehört hat, sind durchaus auch Leute, das haben wir gemerkt, weil der Y-Block, obwohl alles als Ausverkauf gemeldet war, war nicht leer. Also wir hatten zum Beispiel neben dir war ein freier Sitzplatz, ne? Beispielsweise.
Ja, das ist ja häufiger so. Das liegt aber auch daran, dass ich
unfassbar Körpergeruch rieche. Ja, an deinem Körpergeruch, das ist klar. Nur es war halt... Also es war nicht so voll wie ein ausverkaufter Block und wir hatten halt die Vermutung, dass viele Leute durch die Toilette einfach nach X2 gelaufen sind, weil sie halt näher, weil da natürlich die Support Area sozusagen war, wobei Y auch gut mitgemacht hat. Also
ja,
war durchaus lebendig, würde ich jetzt sagen.
Ich war zufrieden mit dem Gesamtsupport.
Genau, ich wollte gerade sagen, dann greife ich jetzt aber vielleicht deiner Wertung vorweg. Ich wollte das aber mit den Blöcken noch kurz erwähnt haben im Rahmen dieser kleinen Rubrik.
Es gab ein bisschen Pyro auch, sogar ein bisschen mehr Pyro manchmal. Die Fortuna-Fans hatten weißen Rauch und roten Rauch hatten sie mitgebracht und rote Fackeln und weiße Fackeln. Diese wurden dann an den entsprechenden und dazu passenden Stellen gezündet. Nicht ohne, dass der Sicherheitssprecher eingreifen musste. Und den Sicherheitssprecher, den habe ich euch noch gar nicht vorgestellt, das möchte ich aber an dieser Stelle tun. Vor dem Spiel übernahm nämlich ein anderer Mensch als üblich dort in Darmstadt das Mikrofon und sagte: Schönen guten Tag, mein Name ist Peter Paschulke, ich bin der Sicherheitssprecher. Wann immer Sie meine Stimme hören, kommen wichtige Informationen für Ihre Sicherheit. Und wir hörten seine Stimme dann ein paar Mal, indem er so Dinge sagte wie, sowas wollen wir hier in Darmstadt nicht sehen, hören Sie sofort auf damit.
Klang fast wie eine Drohung, ne?
Ja.
Und dem Herrn und Schnittbohn, ja.
Überraschenderweise haben aber die Düsseldorfer Zündenden nicht damit aufgehört sofort und nichts ist passiert.
Außer Bauken.
Außer, dass es vermutlich eine wie auch immer geartete Geldstrafe beliebiger Höhe des DFB geben wird. Ja. Am Ende des Spieles gab es dann noch ein sehr großes Spruchband, was hochgehalten wurde, auf dem stand: Dein Traum gelebt, für immer ein Teil unseres Vereins. Ruhe in Frieden, Newton. Also auch da quasi den Bogen geschlagen zu unserem Intro.
Ja, und die Mannschaft hat einen Teil dieses Spruchbandes auch aufgenommen und ich glaube, sie haben auch noch ein großes Kurvenfoto dann vor dem Block am Ende gemacht. Ne?
Genau, das gibt es auch schon zu sehen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, habe ich es eben schon gesehen. Ja.
Ein schöner Moment, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, auch durchaus bewegend. Ich bin ja selber Vater und das macht dann schon irgendwas so mit mir, wenn man dann überlegt, dass dann vielleicht Kinder eines Tages früher als geplant nicht mehr da sind. Das ist schon echt.
Man will da nicht so sehr drüber nachdenken. Ja.
Ja. Gut, worüber ich auch nicht so sehr drüber nachdenken möchte, ist die Benotung der Pyro-Ecke. Deswegen gibt es von mir heute 3,5 von 5 umgefallenen Bluna
Zero. Leeren
umgefallen.
Zu deinem persönlichen Glück leeren Flaschen. Ja,
genau. Also 3,5 von 5. Chapeau.
Chapeau. Ja, Chapeau können wir auch der Fortuna sagen, nämlich zur zweiten Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Die beginnt im Grunde aber erstmal für 10 Minuten wie die erste Halbzeit. Da ist es wieder das Neutralisieren. Beide Teams wollen nicht zu sehr ins Risiko gehen. Und dann gibt es eben diese Standardsituation, die wir im Spielfilm schon angesprochen haben. Und man muss sagen, also du hast es gerade schon genannt, Daniel Thun nannte es auch den schönen Dosenöffner, ein Begriff, der ja häufig für so etwas fällt. Ich will jetzt nicht sagen, dass aus dem Nichts kam das Tor, aber es hat sich jetzt nicht angekündigt, das muss man schon sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Fortuna drauf und dran in dieser Phase war, die Führung zu erzielen. Das wäre wirklich ein bisschen hochgegriffen.
Zumal du ja auch noch vor diesem, ich weiß nicht, ob es genau vor diesem Freistoß war oder generell bei unseren Ecken, sagtest, ja, das ist schon mal ganz gut, wenn wir auch mal flache Varianten spielen, weil die Lufthoheit, die hat Darmstadt uns dann ja schon, da haben sie uns schon den Schneid abgekauft.
War ja auch so.
Ja.
Außer in dieser einen Szene, wo eben das Eigentor entsteht.
Also wo es so halb hoch reinfliegt.
Ne? Also das war so ein halb hoher Ball von Appelkamp. Ich fand aber auch, also er war gar nicht so im Bedrängnis. Also es war wirklich ungeschickt vom Verteidiger.
Zimmermann ist noch so davor.
Ja, er
kommt
feiert
aber
das
nicht
auch,
dran. Ne? Und ja, irgendwie Vukotic, gut, er wird ihn im Zweifelsfall neben das Tor köpfen wollen, vermutlich.
Ja, es war nicht sein Plan, aber er macht es schön wie ein Mittelstürmer, nickt er den ein. Was ich interessant fand, war, dass Thorsten Lieberknecht ihn so gelobt hat, meinte, er war unser bester Mann heute.
Ja.
Ja, bis auf das Eigentor. Und dann hat er später nochmal auch bei der roten Karte gesagt, ja, und bis auf den Fehlpass, der zur roten Karte führt. Also man kann es aber auch so drehen, dass man sagt, ja, der hat die entscheidenden Fehler genau für die Niederlage gemacht, ja. Aber okay. Ja, und dann ist die Fortuna in Führung. Das ist natürlich in so einer Partie Gold wert, das muss man einfach sagen. Und dann musst du halt was draus machen. Und ich fand, das hat die Fortuna. Was sie schon vorher gemacht haben, ist eine Sache, da habe ich in der Halbzeit mit dir drüber gesprochen, dass ich die Idee vielleicht nicht verkehrt fände, wenn Appelkamp und Johannesson so ein bisschen mehr rochieren würden. Und das haben sie tatsächlich in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen gemacht. Denn Appelkamp hat sie nicht so gut durchsetzen können. Und auch Johannesson in der ersten Halbzeit fand ich ihn relativ unauffällig. Mhm. Das hat sich aber in der zweiten Halbzeit geändert. Da wurde er viel präsenter. Und das kann vielleicht auch damit oder daran gelegen haben, dass sie sich auch teilweise dieser Manndeckung durch Paul Will und durch Kai Kleefisch im zentralen Mittelfeld so ein bisschen entzogen haben dadurch. Das war ganz gut.
Thun sagte ja auf der Pressekonferenz, man habe auch noch ein bisschen umgestellt, um die Mitte weiter zu überladen. Das ist mir jetzt, so offen will ich hier in dieser Runde sein, nicht besonders aufgefallen.
Ich glaube, das ist genau das, was er damit meint.
Ach so, okay.
Dass Appelkamp halt stärker in die Mitte, also ich habe von Rochieren gesprochen, aber es ist schon richtig, wenn man sagt, dass Johannessen jetzt nicht auf der linken Seite geklebt hat,
ja, gut,
dass man Appelkamp mehr in die Mitte führt. Wenn du dich erinnerst an das Heimspiel gegen Nürnberg, eins unserer letzten Heimspiele letzte Saison, mhm, da haben wir das mit Appelkamp auch so gemacht,
ja,
dass er immer von außen zusätzlich in die Mitte gekommen ist, zu Autanaka damals, zu Sobotka etc., zu mhm, Engelhardt. Und dadurch haben wir eben auch Nürnberg damals den Schneid im zentralen Mittelfeld abgekauft. Und heute ist das ein bisschen, fand ich, auch dann gelungen. Denn man würde ja dann davon ausgehen, dass jetzt die wütenden Angriffe von Darmstadt folgen. Aber das war gar nicht der Fall. Also das hat Fortuna größtenteils ganz gut wegverteidigt. Gerade aus dem Spiel kamen keine Torchancen, ne? Sondern es brauchte halt diese Standards und dann eben die größte Chance, diese Mega-Doppelchance, wo Carsten Meyer den Sieg halt, das ist, also der Kicker macht es immer gerne bei großen Spielen, dass er von Schlüsselmomenten redet. Mhm. Und das ist halt so ein Schlüsselmoment des Spiels, ne? Wenn da der Ausgleich fällt, dann ist es fraglich, ob wir das Spiel wirklich noch, ja, gewinnen. Ja. Aber dadurch, dass wir uns da im Spiel hält und wir natürlich grundsätzlich nicht viel zugelassen haben und Darmstadt eben offensiv auch nicht gerade eine Wucht entwickeln konnte, haben wir eben dadurch dann, ja, das Spiel, sag ich mal, schon kontrollieren können. Wir haben für meinen Geschmack zu viele Standards zugelassen, aber das lässt sich ja auch nicht immer verhindern. Aber Darmstadts Mittel waren halt auch irgendwie begrenzt im Offensivspiel. Ne?
Also
ja,
Darmstadt sehr bieder, möchte man meinen.
Ich meine, sie haben mit Melem jetzt auch einen wichtigen, auch offensivfähigen Mittelfeldspieler auch noch gerade kurzfristig abgegeben. Das hat sicherlich nicht geholfen. Aber Darmstadt, offensiv waren sie wirklich nicht so gefährlich, außer eben bei den Standards, das haben wir jetzt ja häufig genug, ja, erwähnt. Und dann tauschen wir halt so ein bisschen durch, wie man das halt so macht. Ne? Wir hatten das auch dann so ein bisschen angedacht, wie gesagt, mit Appelkamp, außer mit der Flanke war ich nicht so zufrieden. Da hatte ich schon gedacht, Rossmann wäre vielleicht eine gute Alternative. Und weil halt Danny Schmidt wenig Land gesehen hat gegen die großen Innenverteidiger, ob man nicht Niem jetzt vorne bringen könnte. Und genau das macht der Trainer ja dann auch, was ja bei Führung auch durchaus Sinn ergibt, dass man dann auf Umschaltmomente setzen kann. Und dann kommt halt dieser Umschaltmoment mit der roten Karte. Für dich eine klare rote?
Ja. Also ich hätte durchaus auch verstehen können, wenn Dr. Robert Kampka als Schiedsrichter bei seiner ersten Entscheidung bleibt, da nur gelb zu zeigen. Denn auf den ersten Blick ist der Ball natürlich in Richtung Schuhen unterwegs. Schuhen kommt rausgelaufen. Niemec muss hinterherlaufen und wird dann quasi an der Mittellinie beim Hinterherlaufen umgerissen.
Genau, so. Das Foul ist komplett unstrittig. Daran besteht kein Zweifel.
Und jetzt ist ja nur die Frage in der Auslegung, und da muss ich dann ungern, aber ich tue es einfach mal Thorsten Lieberknecht recht geben, in der Auslegung zu sagen, ja, ist das jetzt zwingend das Vereiteln einer klaren Torchance? Weil so würde ich das notwendigerweise sehen, wenn es eine rote Karte wird. Und da kann man, glaube ich, trefflich drüber diskutieren. Ist ein schneller Stürmer, aber der Ball bewegt sich von ihm weg, Schuhen kommt raus. Im Zweifelsfall kann er den Ball vorher wegklären. Aber es, ich sag mal, ich finde es auch vertretbar zu sagen, ja, guckt man sich nochmal an und sieht, es geht überhaupt gar nicht um irgendwas anderes, außer den Stürmer daran zu hindern, hinterher zu rennen, und vielleicht wäre auch noch dran gekommen. Also,
ich sag dir meinen Take.
Ja.
Ich glaube, es ist die typische Art und Weise, die uns im deutschen Fußball bei VAR-Eingriffen nervt. Die Szene ist halt eine kann-rote Karte, je nachdem, wie man das bewertet. Man kann das aus meiner Sicht als rot bewerten. Man kann sagen, Niemec hätte den noch gekriegt oder den Torwart so unter Druck gesetzt, dass er ihn vielleicht angeschossen hätte, was weiß ich. Mhm. Man kann aber auch sagen, nee, der Torwart wäre rechtzeitig am Ball gewesen, darum war es für mich nur gelb. Das Problem ist die berühmte Eingriffsschwelle.
Ja.
Es ist eben keine glasklare Fehlentscheidung.
Genau, es ist nicht klar und offensichtlich falsch.
Und da verstehe ich jeden Darmstädter, der sich aufregt und sagt, ja, eben genau deshalb, er darf das vielleicht anders bewerten. Und das, finde ich, ist eine Krankheit im deutschen Fußball, dass die Schiedsrichter immer meinen, es über den Videobeweis dann richtiger machen zu wollen, obwohl es in dem Fall kein richtig oder falsch in dem Sinne gibt.
Weil ich war davon ausgegangen, dass er die Entscheidung belässt. Dass
ja,
er, dass
war er auch das mein
bei Gelb
Gefühl.
Lässt. Weil Dr. Robert Kampkons hasst.
Ja, gut, seit, lange Geschichte.
Seit Unterhaching hasst er
uns. Lange Geschichte. Martin muss ihm nochmal schreiben.
Ja.
Wir haben eine gewisse persönliche Verknüpfung zu diesem Schiedsrichter über Ecken. Anyway, und das ist das Problem. So als Beispiel, bei der Europameisterschaft hätte es den VAR-Eingriff in dieser Form nicht gegeben.
weil da die Eingriffsschwelle höher liegt und das begrüße ich. Und man da gesagt hätte, nee, es ist nicht so klar falsch, dass du es dir nochmal angucken musst. Ja. Wäre bitter für uns gewesen und es werden jetzt bestimmt viele sagen, ja, war doch klar, rote Karte, war letzter Mann. Ja, aber so sind die Regeln heute halt nicht mehr so klar. Mhm. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, rote Karte grundsätzlich zwar nicht falsch, aber die Tatsache, dass ein VAR-Eingriff bei einer nicht eindeutigen Fehlentscheidung erfolgt ist, die war eigentlich nicht korrekt. Und wenn so etwas gegen uns ist, regt es uns auch jedes Mal auf. Darum, ich behaupte, wir hätten auch ohne gewonnen. Aber so hat die Fortuna dann ja wirklich alle Karten in der Hand und ist so ein paar Minuten später dieser wunderbare, also wirklich wunderbare Angriff. Da möchte ich Zimmermann eindeutig loben für seinen wirklich direkt gespielte Volley-Butterweiche Flanke. Also auch, es war weder eine Halbfeldflanke, sondern es war fast so eine Mischung zwischen Halbfeldflanke und Lupfer in den Lauf. Rossmann, der den Ball super annimmt aus der Luft, artistisch, und dann halt Volley in die lange Ecke so vollstreckt. Tim Rossmann, wir reden vielleicht auch noch gleich über ihn, aber hat schon Schwung nochmal gebracht. Ne? Er hat, ich hatte ja schon seine Dynamik und Explosivität.
Ja, hat ein paar ganz gute Dribblings noch angesetzt.
Ja, war da natürlich auch noch heiß später. Und ja, damit war die Messe gelesen, das muss man schon sagen. Darmstadt hat alles reingeworfen. Also was man Darmstadt sicherlich nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht Einsatz gezeigt hätten oder sonst was. Darmstadt hat schon, ich sag mal, manchmal auch etwas dreckig gespielt, aber das war alles schon noch im Rahmen.
Ja, bis in die Nachspielzeit auch nochmal auf Tempo und hier nochmal, ne, komm bitte, nimm den Ball schnell mit und...
Genau, Darmstädter Fans haben sich einmal über Tanaka aufgeregt, weil er was länger am Boden lag, aber da hat er wirklich was abbekommen. Ich finde das sehr angenehm unter Daniel Thun, dass Fortuna keine Mannschaft ist, die ein penetrantes Zeitspiel hinlegt.
Das würde uns ja trotzdem, also ich werfe das auch jedes Mal jedem Gegner vor und genauso wirft uns das auch im Zweifelsfall jeder Gegner regelmäßig vor, dass wir das tun würden. Also wenn du so in Foren liest oder sonst was, ja, Fortuna, ekelhafte Truppe, immer liegen sie nur.
Nee, ich finde, das tun wir nämlich nicht. Und heute war ja so ein Spiel, wo man sagen könnte, da hätte es sich mal angeboten. Aber das haben wir nicht gemacht. Ich finde nicht, dass wir da so krass auf Zeit gespielt haben, sondern wir sind aufs 2-0 gegangen. Das fand ich sehr positiv. Naja, und was man vielleicht auch noch erwähnen muss in dieser Schlussphase, wir wechseln dann nochmal durch. Und die Dreierkette kommt noch zum Einsatz. Also wir wechseln das taktische System. Denn Hoffmann hat so ein bisschen was abbekommen. Ich glaube, nichts Ernstes. Aber er hat dann auch mal an einer Stelle so einen Zweikampf verloren. Und er hat auch einmal so einen hanebüchenden Pass gespielt.
Oh ja.
Wir reden, aber wie gesagt, wir reden ja gleich vielleicht nochmal da etwas genauer über diese Punkte. Und dann sind halt für ihn De Weis und Quashi reingekommen.
Das war ein ganz guter Tausch. Ein Hoffmann raus, De Weis und Quashi rein.
Ja, ich überlege halt noch, wer noch rausgegangen ist aus dem Kopf. Du kopfst vielleicht gerade vor dir, sonst muss ich nachgucken.
Also es sind gegangen in dieser
für den Wechsel. Kam Rossmann.
Genau, André Hoffmann ist raus und Quashi ist gekommen. Felix Klaus, ist raus und für ihn kam Rossmann. Und Appelkamp ist raus und für ihn kam De Weis.
Genau, und dann war es nämlich ein letztendlich 3-5-2. Etwas später kam dann auch noch Sibasuso für Ior.
Genau.
Rossmann ist sozusagen als zweite Spitze neben ihm jetzt vorne reingegangen. Also hat nicht die linke Außenbahn beackert, auch wenn er natürlich so eine natürliche Tendenz nach links außen hat. Also Rossmann ist eigentlich einer, der eher aus der Mitte nach außen zieht. Er ist also das Gegenstück zu Appelkamp. Und in der Dreierreihe dann De Weis in der Mitte und Quashi auf links und Tim Oberdorf dann nach rechts. Ja, das war schön zu sehen, dass also das, was wir in der Vorbereitung so ein bisschen eingeübt haben, dann in so einer Schlussphase, wo man halt dann sagt, machen wir ein bisschen dichter hinten, haben aber vorne zwei schnelle Leute zum Kontern. Das war gut. Das hat mir richtig gefallen. Und wir waren natürlich auch einer mehr, aber wir hatten das dann im Griff, hätten, wie gesagt, das 3-0 mit dieser riesen Torchance von Johannesson eigentlich noch erzielen müssen.
Hat er sich bei Instagram auch schon entschuldigt.
Ach Mann, der ist echt zu lieb und zu gut.
Hat irgendwie so einen Post mit so ein paar Slides und dann so, ja, war ein guter Anfang und machen wir weiter und ey, sorry, dass ich das 3-0 nicht mache.
Ja.
So, ja, Isak, ich habe dir verziehen, jetzt schon.
Genau, und wenn wir uns also dann am Ende die Statistik angucken, mehr Ballbesitz, ich glaube 53% hatte die Fortuna. Wir hatten zwar einen Torschuss weniger, aber das ist jetzt nicht so irrelevant. X-Goals 1,5 zu 0,8. Also auch da doppelt so viel wie Darmstadt. Bessere Passquote. Wir sind auch ein bisschen mehr gelaufen. Insgesamt nicht so viel. 112 Kilometer als Darmstadt, also als Team gegenüber Darmstadt. Das ist aber vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass halt Darmstadt jetzt, sagen wir mal, nicht das aktivste Team war.
Ein relativ statisches Spiel,
ja. Und dadurch war es halt relativ statisch. Aber wir haben ja schon
so Laufleistungen über 120 erlebt und so. So die Art Spiel war es heute nicht. War natürlich auch so ein bisschen unangenehm, leicht schwüle Temperaturen. Es hat auch geregnet während des Spiels durchaus. Also war, glaube ich, auch nicht immer so angenehm auf dem Platz. Aber summa summarum muss man sagen, Fortuna gewinnt das Spiel verdient. Fortuna, also ganz krass, könnte man sagen, im Stil einer Spitzenmannschaft.
Ne? Wir sind auf Relegationsplatz 3 nach diesem Spieltag.
Sagen das Wort mit R, sagen wir nicht. Also am Ende haben wir das schon gut nach Hause gespielt, nach der Führung, fand ich. Mhm. Ja, bis dahin war es halt so ein bisschen offen, aber das sind halt Zweitligaspiele, in dem Fall gegen den Bundesliga-Absteiger, auswärts auch noch, bei einer nicht so normalerweise heimschwachen Mannschaft. So dass, also man muss man sagen, das haben wir schon gut gemacht im Endeffekt. Und der Sieg war absolut verdient.
Ja, und da werden andere noch stolpern in Darmstadt. Da gehe ich ganz stark von aus.
Das glaube ich auch. Und ja, jetzt kommen wir zu einer Sache. Sie haben vielleicht noch einen Arbeitstitel. Wir wissen noch nicht, ob wir es so dann auch benennen werden. Und zwar der Zeugniskonferenz.
Ja, ja? Das habe ich mir ausgedacht. Ich möchte Credits für diese tolle...
Ja, bitte. Beziehungsweise die Kritik. Also wenn ihr den Namen blöd findet, dann... Sagt das dem Andi, der möchte das unbedingt von euch hören.
Ich weiß ja, dass es durchaus auch Lehrende gibt, die uns hören. Ich bin mir auch darüber bewusst, dass die Zeugniskonferenz ja eigentlich nur zum Halbjahres- und zum Jahreszeugnis ist. Aber ich fand die Notenvergabe so ein bisschen lame, deswegen ist das jetzt die Zeugniskonferenz. Ich habe das hiermit festgelegt.
Genau, denn uns macht das immer sehr viel Spaß, in den Hin- und Rückrunden-Bilanzfolgen unsere Noten zu diskutieren. Und ja, wir wollen es jetzt nicht so ausarten lassen, aber wir haben gesagt, so ab dieser Saison vergeben wir für jeden Spieler so eine Note im Rahmen des berühmten Kicker-Notenspektrums von 1 bis 6 mit 0,5 Schritten dazwischen. Und diese Noten werden wir natürlich dann bei unseren Bilanzfolgen auch zur Rate ziehen. Weil bisher haben wir immer die Kickernoten genommen, aber dann nehmen wir unseren Notendurchschnitt aus der jeweiligen Saison und schauen, wie der sich dann zu unserer Einschätzung sozusagen verhält.
Kurze Frage zum Prozedere, weil ich bin da ja noch new to the game. Mhm. Ab wie vielen Minuten Einsatzzeit, also ab welcher Minute Einwechslung?
Genau, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Üblicherweise wird nach 20 Minuten Minimalzeit eine Note vergeben. Es sei denn, es sind besonders herausragende Leistungen, okay, im positiven wie im negativen Sinne. Dann wird auch gerne mal für nur 5 Minuten eine Note vergeben. Ja, oder eben die 1, wenn du halt für 10 Minuten reinkommst und einen Hattrick machst, dann kriegst du halt eine Note.
Ich weiß jetzt nicht genau, wann Jonas Niemec in Magdeburg eingewechselt wurde im Pokal. Für sowas bekommt man dann schon noch eine Note. Okay, ja, habe ich verstanden.
Dann fangen wir an und ich trage die dann auch live hier immer ein. Wir fangen mal an mit Florian Kastenmeier.
Ja.
Also ich schwanke zwischen einer 2 und einer 2,5. Ich habe ja eben vom Schlüsselmoment gesprochen. Ich finde, den Ball, den er in der ersten Hälfte hält, den muss er dann auch schon halten, diesen einen Schuss. Mhm. Dafür ist er da. Aber er macht auch heute keine Fehler. Ne? Alle Rückpässe, alles an den Mann gebracht. Er köpft die Sachen gut raus. Ich habe keine Unsicherheit von ihm gegeben. Und er hat eben diese Schlüsselszene, die eben, wenn sie anders läuft, das Spiel verlieren kann. Ich tendiere dazu, ihm eine 2 zu geben.
Da bin ich bei dir, Thorsten.
Ja, dann machen wir das auch. Und das war übrigens eben der Punkt, den ich ja angesprochen hatte. Wenn ihr anderer Meinung seid bei gewissen Noten, dann meldet euch doch bei uns und schreibt uns, dass wir da komplett falsch liegen. Das ist noch die alte Datei. Das sind auch noch, ja, mal gucken, wie Jollis heute gespielt hat. Aber ich habe die jetzt auf die Schnelle einfach, damit ich die Sachen erstmal aufschreiben kann. Ja, dann fangen wir hinten rechts an. Matthias Zimmermann. Ich fand, in der ersten Halbzeit hat er ein paar, hatte ich eben erwähnt, Probleme gehabt. Aber er hatte so seine Redemption, wie man das im Englischen sagt. Spätestens mit dem Assist zum 2-0. Weshalb bei mir er summa summarum bei der Note 3 landen würde.
Ja, ich war gedanklich tatsächlich eher bei einer 3,5, weil der...
Aber der Assist war so fein.
Der Assist war super. Der Assist war super, so, gebe ich dir vollkommen recht.
Und der Assist war halt höherwertig als 3,5. So, und dann gab es ein paar Szenen. Also ohne den Assist wäre er bei mir bei der 4 gewesen.
Ja.
Und darum ist er
direkt
durch den Assist...
eine Note Aufwertung.
So. Ist er bei mir... Ja, weil der Assist ist ja auch spielentscheidend.
Ja, also,
ne? Also ja, ich täte mich mit dem Assist ein bisschen schwer, ihm eine 3,5 zu geben. Darum, ich plädiere schon für die 3. Ich will aber nicht zu dominant hier auftreten.
Müssen wir uns denn einig sein?
Ja, ich finde schon. Achso. Das wird zu kompliziert, wenn wir jetzt...
Ja, okay.
Auch noch die, ich finde, weil ich ja...
Ja, dann stecke ich jetzt zurück
Mal gucken, kriegst du deinen Willen.
Mal sehen, wo ich mich dann
die 6 bei Danny Schmidt. Ne? Nee, dann nehmen wir uns den rechten Innenverteidiger. Und das
André
ist
Hoffmann.
André Hoffmann. Was machen wir mit dem? Sag du mal.
Was machen wir mit André Hoffmann? Also es war ein Spiel mit Fehlern, aber mit nicht entscheidenden Fehlern. Ne? Wir haben ja eben schon mal das angeteasert. Es gab
ein paar, aber nicht viele. Das muss man
genau,
auch sagen.
Genau, ja, nee, das ist kein, ne?
Es gab vor allem viele Kopfbälle, die er rausgeköpft hat.
Kein schlechtes und so. Spiel von ihm, aber es gab so, ja, so diese unforced errors, dass er bei einem Freistoß über 20 Meter dem gegnerischen Spieler direkt im ersten in den Fuß spielt. So Geschichten. Ne? Das heißt, für mich ist André Hoffmann dann bei der... Ich bin bei 3,5. Doch, ich bin bei einer 3,5.
Das habe ich gedacht. Ich tendiere mehr zur 3, weil ich fand, die Fehler sind nicht ins Gewicht gefallen. Diese zwei, also mir fallen zwei Szenen ein. Er hat einmal auf der Außenbahn Zweikampf einen wichtigen verloren. Da, glaube ich, kann er sich nur mit dem Foul behelfen. Und er hat einmal die Szene eben von diesem Freistoß, wo er ohne Not den in den Darmstädter ringt. Und der Ball kommt auch zurück in den Strafraum. Da lässt er sich nochmal aussteigen und Zimmermann klärt den Ball dann aber zur Ecke. Weißt du die Szene, die ich meine? Ja, das hätte... Okay, guck mal, Andi, ich habe ja gesagt, dann gehe ich mit dir zur 3,5. Sage dir dann aber gleich, bei Tim Oberdorf bin ich bei der 2,5.
Da bin ich aber auch.
Denn
ohne Fehler,
fehlerfrei,
ohne Fehl und Tadel.
Souverän, also ist jetzt auch nicht spektakulär, aber das ist nicht seine Art und das muss er auch nicht. Aber er ist halt eine Defensivmaschine.
Ne? Ein paar punktuelle offensive Vorstöße, wo er mal gut den Ball auch durchs Mittelfeld treibt, hat mir auch gut gefallen. Also 2,5.
Da müssen wir nicht viel diskutieren. Timmy hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, und was machen wir mit Emma?
Ja, bei Emma
bin ich
auch bei einer 3,5.
Nee, da bin ich bei einer 4.
Echt?
Ja, denn ich fand, offensiv kam praktisch nichts, außer einem abgeblockten Schuss in der ersten Halbzeit.
Stimmt.
Und bei dieser einen Torchance kommt er halt auch noch zu spät. Und
ja, also zu weit eingerückt, ja.
Genau. Und also insgesamt fand ich eine sehr unauffällige Partie. Darum, ich finde, hier ist eine 4 durchaus gerechtfertigt. Gehst du mit der 4 oder hast du gute Argumente dagegen?
Ich überlege gerade, ob er nicht auch, ja, wobei das waren nur 2-3 Minuten, ne? Also als Rossmann eingewechselt wurde, da gab es auf der linken Seite gab es noch so ein bisschen mehr Alarm, wo er dann auch mitgemacht hat. Aber das ist wahrscheinlich nicht ausreichend, um da jetzt die Note hoch zu pushen. Ja, lass uns mal eine 4 machen. Wir zwei müssen uns ja auch eingrooven hier.
Genau, dann kommen wir nämlich auf die 6er-Position, Marcel Sobotka. Über den haben wir noch nicht so viel gesprochen, aber wir sind uns einig, wir waren nicht so happy mit ihm heute. Ne?
Naja, Sobotka hat bei mir...
Er hat ein paar Bälle zu viel verloren und auch den einen oder anderen Fehlpass zu viel gespielt. Also auch, das Problem ist ja auch, man kennt es so viel besser von ihm.
Ja, und auch die Zweikampfführung, die er normalerweise ist, er ja jemand, der in den Zweikampf reingeht und dann hat er einfach den Ball und dann kann er ihn weiterverteilen. Auch das war heute irgendwie nicht so, wie man es von ihm gewohnt ist, weswegen ich bei Sobotka bei einer 4 bin.
Ja, gehe ich mit. Das war heute nicht eines seiner besseren Spiele. Ja. Note 4 für Sobotka. Dann, ich mache mal die Zentrale erst fertig. Dann komme ich zu Autanaka. Für mich der Spieler des Spiels. Mhm. Kaum vom Ball zu trennen, praktisch gar nicht. Vielleicht, wenn man eine Kritik anmerken möchte, dass er sich ein bisschen zu... Also er hätte sich hier und da mal früher vom Ball trennen können. Aber er war der, wie Otto Reagel es so schön sagt, der Spiritus Rector unseres Spiels. Darum für mich auch die Note 2, glatt 2 und der Spieler des Spiels.
Ja. Machen wir so.
Für den Einserbereich fehlte dann der Impact bei Torchancen und sonst. Aber im Grunde, wenn es nicht weiterging, er war immer da. Er war auch defensiv giftig, hat auch 2 Kämpfe geführt, Bälle erobert. Also das war richtig stark. Ja, und dann Johannesson. Da hatte ich eben schon ein bisschen gesagt, erste Halbzeit fand ich ihn unauffällig. Aber in der zweiten Halbzeit hat er deutlich positiver aufgedreht. Was machen wir damit?
Also in der ersten Halbzeit hätte ich ihm eine 4 gegeben. Mhm. In der zweiten Halbzeit wäre ich in einem guten Dreierbereich, deswegen ich zur 3,5 tendiere.
Ja, ist eigentlich solide begründet, würde ich sagen. Also dann machen wir das doch. Ich habe überlegt, ob ich zur 3 tendiere, aber 3,5 ist in Ordnung, weil die erste Halbzeit war tatsächlich nicht so toll. Und er vergibt die Riesenchance. Das können wir ihm auch negativ ein bisschen. Ist noch ein kleines Minus.
Ja, vielleicht verzeihe ich es ihm doch nicht.
Genau. Ja, spannender ist Shinta Appelkamp. Gar nicht so einfach,
finde ich. Ja, also Frisur super.
Neue Frisur top, haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen. Aber auf dem Platz hing er ein bisschen in der Luft. Ne? Also gerade in der ersten Halbzeit fand ich ihn noch unauffälliger als Johannesson, beziehungsweise er hat auch leichter die Bälle verloren. Also
ich tue mir so schwer, Shinta Appelkamp, weil ich den so gerne mag, dem eine 4 zu geben, weißt du? Aber wahrscheinlich wäre es...
Aber er hat das 1-0, das ganz wichtige 1-0 vorbereitet. Darum können wir ihm keine 4 geben.
Ja, guck mal, aber dann, das ist ja gut. Das
wenn, wenn wir diese Szene rausnehmen, dann hätte er wahrscheinlich eine 4 verdient gehabt. Jetzt ist aber die Frage, ob wir ihm wegen der Flanke eine 3 geben. Das wäre vielleicht too much.
Für eine Flanke im Spiel.
Genau. Draußen. Darum sind wir bei der 3,5. Aber ich finde, Johannesson war besser als Appelkamp heute. Und es ist ein bisschen blöd, dass beide die 3,5 bei uns haben. Ja. Vielleicht sollen wir dann doch Johannesson nochmal auf die 3 hochwerten.
Ja, komm, machen wir mal.
Dann machen wir das so. Dann, weil ich finde tatsächlich, das war ein Müh besser von ihm.
Itzefitz.
Genau, und jetzt habe ich Felix Klaus noch auf der rechten Seite übergangen. Ich finde häufig, das habe ich eben ja schon gesagt, manchmal kommt nicht so viel rum bei Felix Klaus. Ich finde, er fängt viele Spiele sehr energetisch an und auffällig und baut dann so innerhalb der ersten Spielstunde immer stärker ab und ist dann meistens so Mitte der zweiten Halbzeit ausgepowert.
Ein Auswechselkandidat.
Dass man nicht mehr so viel von ihm sieht. Ich finde, das ist einer der wenigen Spieler, die in der ersten Halbzeit auffälliger waren als in der zweiten. Aber was wirklich hier so rumgekommen ist bei ihm nicht. Nur die ersten Spielszenen, die gingen alle über ihn.
Die ja, stimmt. Er macht regelmäßig ordentlich Dampf, auch jetzt dieses Spiel. Leider dann häufig, ja, dann, dass der Ball dann nicht, also ne, dann kommt nur das Schüsschen bei raus oder wenn die Rückgabe in den Rückraum kommt, dann ist die unpräzise oder wird geblockt oder sowas. Da war nicht so viel Einfluss auf das Spiel. Ich meine, wir haben gewonnen, ne? Also wenn ich jetzt hier auch schon wieder eine 3,5 gebe, ihr kennt mich ja als sehr kritischen Menschen.
Also wir haben jetzt ja nicht überragend gespielt und wir haben hier natürlich jetzt auch schon Zweiernoten vergeben.
Also 3,5. Ne? Ich bin auf dem Flügel bei einer 3,5.
Bin ich bei dir auch. Also für eine 3 war es dann auch in der zweiten Halbzeit zu unauffällig. Ja, und dann kommen wir von der Startelf noch zu
Danny Schmidt.
Ja, über den haben wir eben schon so ein bisschen diskutiert. Da ist auch im Grunde schon alles gesagt. Also so richtig glücklich waren wir natürlich nicht mit der Leistung, aber er hatte halt auch einfach einen schweren Stand. Gegen kopfballstarke, robuste Spieler. Es war sein Debüt in der zweiten Liga. Und er hatte halt auch nicht so Bälle gut in den Fuß und sonst was. Darum, weil ich fand, dass er hat zwar diese Zweikämpfe nicht gewonnen, er hat aber auch zum Beispiel jetzt gar nicht so viele Bälle in der Spitze verloren, sondern wenn er angespielt wurde, hat er die zumindest zum Mitspieler gebracht, tendiere ich zur 4,5 und nicht zur 5. Aber es war jetzt keine Leistung, wo man sagen kann, das war herausragend gut. Ne?
Ja, 4,5. Ich hatte gerade schon gesagt, du tendierst zu 4. Da hätte ich dann widersprochen.
Ja.
Aber die 4,5 gehe ich mit. Ja, die finde ich...
Die 4 wäre mir dann doch zu positiv. Dafür war halt kein Impact auf das Offensivspiel
genau,
da. Ja. Ne? Und jetzt ist die Frage, hat noch jemand genug Spielzeit gehabt?
Ja, Jona Niemic hatte...
Ach.
Wurde in der 69. Minute, also genau eine Minute vor der Deadline sozusagen eingewechselt.
Er holt mit seinem Antritt die rote Karte raus. Das ist definitiv positiv.
Ja.
Und er hat eine Kopfballchance noch, die er aber Schuhen in die Arme jagt.
2,5.
Oder 3? Also richtig, also den Offensivschwung hat eher Rossmann gebracht,
der
aber zu wenig Spielzeit hatte, um ihm eine Note zu geben. Ich tendiere zur 3. Weil es, also die rote Karte, wir haben eben über die schon gesprochen, aber so richtig krasse Szenen hat er ansonsten nicht gehabt. Es war halt wirklich dieser eine Sprint. Er ist jetzt nicht da immer, also wenn Rossmann mehr gespielt hätte, hätte ich dem eine 2,5 gegeben.
Okay, dann
und dafür würde ich sagen, im Vergleich war Niem jetzt der etwas schwächere, aber 3 ist ja auch immer noch absolut.
Benoten wir auch Daniel Thun für seine...
Nein, das finde ich ist so eine Bild-Zeitungsgeschichte, dass wenn die Trainer eine Note gibt.
Schiri.
Willst du einen Schiri benoten? Kamka, was meinst du?
Kamka? Eine 3.
Ja, nee, da würde ich jetzt sagen, wir haben ja eben festgestellt, die Tatsache, dass er.
Ja, vielleicht eine 3,5. 3,5, weil er macht. Also
es
er
ist
macht
ja nicht keine, falsch, aber eben genau, dieser Eingriff.
Er macht
Eingriff,
halt keine großen Fehler. Auf der anderen Seite ist ja die Frage,
ich fand also aber
der
grundsätzlich,
Eingriff kommt ja durch den VAR von außen. Er hätte vielleicht nicht umfallen sollen, sondern hätte bei seiner Meinung bleiben können. Aber ja, 3,5, er macht keine entscheidenden Fehler. Er ist unauffällig. Es gibt ein, zwei Situationen, wo ich seinen Namen gerufen habe, weil ich nicht zufrieden war.
Ja, und er hat auf jeden Fall die Zweikämpfe so größtenteils eigentlich so beurteilt, dass man jetzt sich nicht mega drüber aufgeregt hat,
genau.
Und sowas. Das war solide, eben mit VAR nicht ideal eingesetzt.
Hat
bei
auch
der
nicht
roten
mit gelben
Karte.
Karten hier um sich geworfen, wenn ich mir das angucke.
Nee, wobei, gab es nicht nochmal eine rote Karte auf der Ersatzbank? Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Nach der tatsächlichen roten Karte. Er hat doch noch irgendeinen bei Darmstadt wohlgemerkt, bei Darmstadt runtergeworfen. Naja.
Ja, aber es steht hier nicht.
Okay, nee. Sei es auch drum. Ja, Kamka 3,5 und Spielnote, das habe ich bei Instagram auch schon gegeben, für mich ein 3,5 Spiel. Spielnote bedeutet immer die eigentliche, tatsächliche Qualität des Spiels, nicht wie Fortuna als Gesamtes gespielt hat.
Das heißt auch, also quasi der Unterhaltungswert.
Der Unterhaltungswert dieses Spiels. Und es war jetzt kein absolutes Topspiel, es war jetzt aber auch nicht kompletter Schrott. Darum 3,5, was ja immer leicht unterdurchschnittlich ist. Und das finde ich dann okay. So, ich fasse einmal kurz zusammen für unsere ZuhörerInnen. Wir haben also bewertet Kastenmeier 2, Zimmermann Note 3, Hoffmann 3,5, Oberdorf 2,5, Ioa 4, dann Sobotka 4, Tanaka 2, Johannesson 3, Klaus 3,5, Appelkamp 3,5, Danny Schmidt 4,5 und Niemietz Note 3. Ja, das war unsere erste Zeugniskonferenz. Aktuell keine Versetzung gefährdet, würde ich sagen.
Ja, das ist so sehr schön. Ne? Ja. Alle Spieler dürfen auch beim zweiten Spieltag grundsätzlich im Kader stehen.
Ja, ganz genau. Ja, auf der Abreise hatten wir sehr viel Spaß. Nicht nur, weil wir eine Folge 3 Fragezeichen gehört haben, die wir so mittelmäßig fanden. Welche war es? 204?
202?
Ja, aber wie hieß die nochmal? Das ging um die dreiköpfige Start.
Der dunkle Wächter. Folge 204, der dunkle Wächter.
Der dunkle Wächter. Seltsame Entführungsfolge.
Note 4,5.
Na, 4.
Vielleicht eine 4.
Eine 4 oder 3,5.
Ja. Nee, 3,5 nicht.
Na gut. Und viel Stau auf der Rückreise. Ne?
Das war sehr viel Stau, sehr viele Menschen, die offenbar nicht in der Lage sind, ihr Auto in einer angemessenen Geschwindigkeit die diversen Berge auf der A3, die man dann zurückfährt, zu bewegen.
So sieht es aus. Ja, und dann kommen wir noch zum nächsten Gegner. Das ist der Karlsruher SC, der uns nächsten Samstag hier in Düsseldorf in unserer Arena besuchen wird. Der KSC hat sein erstes Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:2 gewonnen, nach 0:2 Rückstand. Das ist durchaus, sagen wir mal, beachtenswert. War aber, ich hab das Spiel gestern in der Konferenz geschaut, war jetzt aber auch nicht absurd, denn ich sag mal, die Nürnberger Führung, und was haben sie Miroslav Klose über den Klee gelobt, also auch in der ersten Halbzeit, die war aber zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht schon, sagen wir mal, schmeichelhaft. Denn es gab eine Menge Torchancen schon auf Karlsruher Seite, die sie einfach in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben. Ja, was hat sich bei Karlsruhe getan diesen Sommer? Es haben eine ganze Reihe Spieler tatsächlich ihre Karriere beendet. Namentlich der Kapitän Jerome Gondorf, dann Lars Stindl, den man natürlich auch noch kennt. Und wer war der Dritte im Bunde? Daniel Brosinski. Ja gut, der hat nicht die Karriere offiziell beendet, ist zu Fortuna Kirchfeld gegangen. Aber ich glaube mit 35, das ist jetzt nicht mehr höherklassig, wo er da spielen wird. Dazu haben sie auch noch Patrick Drewes, ihren Stammtorwart, an den VfL Bochum verloren. Philipp Heise, der in Düsseldorf geborene Linksverteidiger, ist nach Dresden zu Dynamo gegangen, wird wahrscheinlich auch ein Tor gegen uns schießen, genau wie da Ferner. Kai Eisele, der Ex-Fortuna-Torwart, ist auch gegangen, spielt jetzt in Unterhaching. Und dazu noch zwei, sagen wir mal, sehr wichtige Leistungsträger, und in einem Igor Matanovic im Sturm, der 2 Meter großer Mittelstürmer, der letzte Saison auch, ich sag mal, den Durchbruch in Karlsruhe geschafft hat. Der ist nicht mehr da, und Paul Nebel im offensiven Mittelfeld, der ausgeliehen war von Mainz 05, ist auch dorthin zurück. Da ist also wirklich einiges eigentlich an Substanz verloren gegangen. nennenswerte Neuzugänge, vor allem, weil er auch gestern gespielt hat, Lasse Günther, ausgeliehener Linksverteidiger vom FC Augsburg. Ansonsten, auch wenn man so die Elf sich anguckt, waren es größtenteils Spieler gestern, die schon gespielt haben. Außer sicherlich der Torwart Weiß, 20 Jahre jung, junger Nachwuchskeeper, sehr talentiert, sagt man ihm nach. Gestern konnte man das jetzt noch nicht so richtig sehen, aber da fehlt also jetzt ein bisschen Routine und Erfahrung. Und ja, ansonsten so die üblichen Leute, die man auch schon von vorher kennt, Sebastian Jung in der Abwehr, Franke, Marcel Franke und auch im Mittelfeld Rapp, Jensen, Bonic und Vanicek, der da gespielt hat. Der Kicker malt es jetzt von gestern so als 4-4-2 auf, gerne auch in so einem 4-2-3-1. Eins, je nachdem, wie viele Stürmer auf dem Platz stehen. Manchmal verkappte Raute auch, die sie da spielen in Karlsruhe. Interessant, letzte Saison mit die meisten Flanken geschlagen, obwohl sie jetzt eigentlich gar nicht so das Team der hohen Bälle sind, weil sie dann doch eigentlich eine sehr gepflegte Kugel im Spielaufbau spielen. Und auf die beiden Stürmer Schleusener, der aber wohl ein Angebot aus der Türkei hat und die Karlsruhe noch verlassen könnte. Wäre natürlich schön, wenn das diese Woche passierte. Und natürlich der Mann wahrscheinlich auch im Kicker des ersten Spieltages, Zivadze, Georgier, der auch bei der Europameisterschaft im Einsatz war, mit dem Hattrick gegen den ersten FC Nürnberg. Der letzte Saison hat er auch schon, ich glaube, zweistellig getroffen. Ist also auf jeden Fall in der Offensive neben Vanicek und Schleusener so der gefährliche Mann, auf den es zu achten gilt im Heimspiel. Letzte Saison war es so, dass Karlsruhe sich jetzt sehr heimstark entpuppt hat oder auswärts so gewisse Schwächen hatten. Dieses offensive System, weil sie halt auch auf eine sehr massive Strafraumbesetzung setzen, hat halt den Nachteil, dass sie defensiv durchaus verwundbar sind. Das hat auch der Club gezeigt, der jetzt nicht als die absolute Offensivmacht der Liga gilt, und trotzdem haben sie es geschafft, Karlsruhe 2 Tore einzuschenken, auch wenn es ein bisschen schmeichelhaft war. Und das ist für mich persönlich auch der Grund, weil Karlsruhe gerne mal als so ein Geheimfavorit genannt wird, weil sie eben so gute Kugel spielen, das so gut anzusehen ist. Aber am Ende ist das nicht der erfolgreiche Fußball in der zweiten Liga. In der zweiten Liga musst du vor allem defensiv kompakt stehen, so wie wir heute, um langfristig erfolgreich zu sein. Und diese Kompaktheit fehlt mir bei Karlsruhe so ein bisschen. Das heißt, sie sind vor allem in der Defensive verwundbar. Das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Vielleicht tut sich da ja auch diese Woche noch ein bisschen was. Pecinovic wird noch nicht, glaube ich, spielfit sein. Auch Vermey wird nicht zurückkommen. Aber wer weiß, vielleicht transfermäßig, dass sich da noch was tut. In der Offensive, da müssen wir aber wirklich Acht geben bei Karlsruhe. Obwohl sie da mit Nebel beispielsweise wirklich gute Leute verloren haben, sind sie immer noch gefährlich. Also da sind sie echt gut aufgestellt. Und ja, da müssen wir sehen, wie wir das in den Griff bekommen. Auf der anderen Seite haben wir ja eine gewisse Defensivstärke über die letzten Monate durchaus entwickeln können, sodass wir da, glaube ich, auch zuversichtlich in diese Partie gehen können. Und das wäre natürlich für den Start in die Liga sehr, sehr wichtig, gleich den zweiten Dreier einzufahren.
Ja, 52 Begegnungen gab es in der Vergangenheit zwischen der Fortuna und dem KSC. 20 Mal gewann die Fortuna, 14 unentschieden und 18 Mal konnte der KSC das Spiel für sich entscheiden.
Also gefühlt die letzten Heimspiele haben wir gegen Karlsruhe immer gewonnen.
Ja, das ist richtig. Wir haben 3-2 und 3-1 die Heimspiele gewonnen. Das letzte Heimspiel gegen den KSC konnte ich nicht sehen. Da war ich damals in Hamburg, meine ich.
Oh, und da haben wir souverän 3-1 gewonnen. Ja, Andi.
Ja, souverän 3-1 gewonnen,
dann darfst nachdem du leider
wir irgendwie in der dritten Sekunde das 1-0 kassiert hatten.
Kein damals. Problem, aber dann darfst du leider am Samstag nicht kommen.
Ja, dann gehe ich doch einfach wieder aufs Fettes Brot Abschiedskonzert, wenn das nochmal stattfindet.
Genau.
Ja,
ich denke, wir müssen einfach alles wieder so herstellen, wie es beim letzten Heimspiel war, und dann sollte das klappen.
Auf nach Hamburg mit meiner Frau, sie wird sich freuen.
Ja, ob das geklappt hat, das seht ihr nächste Woche. Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr reingehört habt und sprechen uns bald wieder. Denn das war's für heute, liebe Leute.
Auch ich verabschiede mich von euch und hoffe, ihr habt eine mindestens so schöne Woche wie wir. Bis bald. ich suche gerade hier, das müssen wir gleich rausschneiden, ich suche den super Spruch, den ich jetzt neuerdings sagen wollte. Warte mal. Bitte spreche das wirklich raus.
Ich würde niemals was von dir rausschneiden, Andi. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendetwas von dir rausgeschnitten. Dafür ist es viel zu wertvoll, was du hier sagst. Was du hier beiträgst. Weißt du, ich kann dieses Lob für dich eigentlich nur deshalb sagen, weil ich weiß, dass ich es hinterher rausschneiden werde. Das war also das vergifteteste Lob, was ich dir eigentlich geben konnte.
Ja. Nee, ich finde es gerade nicht mehr. Schade.
Ja, ich hatte so, wie immer gut vorbereitet.
Ich hatte so ein schönes Zitat mir rausgeschrieben, was der Stadionsprecher bei Arsenal London immer sagt. Irgendwie sowas wie...
der Ball ist rund und ein Spiel...
Come home safe Minuten. And see you next week oder sowas. Ja.
Ja, dann, also das üben wir dann nochmal.
Ja, auch ich verabschiede...
Ja.